Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Rätselhafte Bomben, verbrannte Dämonen und leise Töne. Herzlich willkommen zu Genregeschehen, Folge Nummer 200 Ebbes. Ich habe leider keine Ahnung, aber ich habe vielleicht einen Kollegen an meiner Seite, der mir das beantworten kann. Herzlich willkommen, Tino Hahn.
Hallo. Nee, ich kann es leider auch nicht beantworten, aber ich kann beantworten, warum die Person, die es beantworten kann, es gerade nicht beantworten kann.
Okay, dann erklär uns doch mal, warum die Person, die es beantworten kann, nicht beantworten kann.
Denn André lässt sich entschuldigen. Uns hat er erzählt, er hat sich den Magen verdorben, aber er wollte heute auch nochmal Evil Dead Burn gucken und wir glauben eher, dass er diesen hammerharten Film nicht unbeschadet überstanden hat beim zweiten Mal.
Ja, denn was die wenigsten wissen, André ist manchmal schon eine kleine Konfirmandentochter, was Gore angeht. Ja, jetzt ist es raus, aber jetzt ist er auch nicht da. Jetzt kann er sich nicht wehren und dagegen irgendwie Protest erheben.
Ja, ja, kannst du dann später rausschneiden in 2 Stunden. Grüße!
Nein, hey, gute Besserung an dieser Stelle. Ja, manchmal erwischt es einen halt dreckig und von hinten und da kann man nichts gegen machen. Wir wünschen alles Gute, versuchen aber oder wollten halt aber eben trotzdem die Folge jetzt hier nicht ausfallen lassen, sondern zumindest unsere Sicht der Dinge ein wenig schildern, denn wir haben 3 Filme, die ja unserer Meinung nach einmal kurz ja besprochen werden sollen, obwohl ich bei dem einen Film echt sage, ja, halten wir uns doch kurz. Bei dem anderen würde ich auch sagen, halten wir uns vermutlich so kurz wie möglich, denn über den solltet ihr so wenig wie möglich erfahren. Aber beim letzten Film, der quasi André aus dem Rennen geschmissen hat, da wollen wir nochmal näher ins Detail gehen und einen kleinen Spoiler-Talk zu Evil Dead Burn veranstalten. Und ja, es war ein Witz, dass dieser Film André aus dem Rennen geschickt hat. Der hat schon wesentlich Härteres gesehen.
Ja, und ich glaube, er hat es nämlich auch gar nicht bis zum Kino geschafft.
Ja. So, ja, ich würde sagen, können wir wirklich, fangen wir mit dem Film an, der jetzt gerade auf Netflix, der gerade auf Netflix erschienen ist.
Okay, ja.
Ja, oder?
Ja, doch. Ja, können wir machen.
Können wir machen. Also, die Rede ist von Undertone. Und ich muss schon sagen, das war jetzt wieder ein bisschen merkwürdig, weil, wie Hörerinnen und Hörer hier dieses Podcasts wissen, betreibe ich ja noch ein anderes Format. Und im Zuge dieses anderen Formats muss ich mich ja jede Woche irgendwie damit auseinandersetzen oder setze ich mich jede Woche damit auseinander, was halt neu in dieser Woche innerhalb eines bestimmten Zeitraumes startet. Und dafür habe ich mehrere Listen. Und normalerweise schicken auch irgendwie die ganzen Streaming-Dienste gerne Listen rum oder kündigen irgendwelche Neustarts an und so weiter und so fort. Selbst zu Golden Kamuy 3 habe ich eine Pressemitteilung erhalten, obwohl Golden Kamuy 3 offiziell in Deutschland eigentlich nicht so viele Leute interessiert. So. Und deswegen war ich irgendwie überrascht, als mich dann unsere Kollegin Antje angeschrieben hat und hat gesagt, ey, hast du gesehen, Undertone ist auf Netflix. Also ich habe davon vorher nichts mitbekommen. Und es stand in keiner der Listen, die ich normalerweise irgendwie durchforste, um halt ein Programm für Kino Plus zusammenzustellen.
Ja. Ich finde es auch strange, dass er da jetzt gelandet ist, weil wir haben ja irgendwie vor ein paar Monaten schon mal drüber gesprochen, dann so gedacht, ja, ob man über den jetzt redet oder nicht, der ist halt zwar in US jetzt digital draußen, kann man aber irgendwann machen, dann kam irgendwie eine Ankündigung, dass er ein Heimkino-Release bekommt und dann eine oder 2 Wochen später auf einmal, ja, jetzt ist er auf Netflix.
Ja, und da haben wir ihn uns jetzt angeguckt. Und ich versuche es jetzt mal genauso kurz zu halten wie die Inhaltsangabe von Netflix. Eine Podcasterin, die ihre Mutter pflegt, beschäftigt sich mit dem Übernatürlichen und kämpft mit Paranoia, nachdem ihr Kollege beunruhigende Aufnahmen erhalten hat. Ja, okay. Ihr Kollege heißt, glaube ich, Justin, ne?
Das kann sein. Ich habe den Film vor 2 Wochen gesehen.
Ja, also sie heißt Ivy. Und die beiden betreiben einen Podcast, wo sie sich immer wieder mit übernatürlichen Phänomenen, die durchs Netz geistern, irgendwie auseinandersetzen und die auseinanderklabüstern. Und er hat jetzt quasi von einer kryptischen E-Mail-Adresse 10 Audio-Files geschickt bekommen, die sie sich im Laufe ihrer Aufnahmesession anhören und dabei immer wieder Erschreckenderes feststellen, angeblich. Ja, Tino. Was, ich meine, du hast gesagt, du hast ihn vor 2 Wochen gesehen.
Ja. Ich meinte 2 Monate. Ich weiß nicht, warum ich 2 Wochen gesagt habe. Ich habe ihn schon vor längerem gesehen, als er digital rauskam, weil ich Bock hatte, weil der Trailer mir Bock gemacht hatte, weil ich gerne solche, ja, wie nennt man das denn? Eher auf der Tonebene als auf allen anderen Ebenen arbeitenden Horrorfilm eigentlich ganz gern mag. Und ich muss sagen, das hat bei Undertone eigentlich auch funktioniert. Aber jede Sekunde Denken über den Film macht ihn immer schlechter und ärgerlicher. Und das hat's mir dann auch, ja, echt madig gemacht. Also wir können gleich einen ganz kurzen Spoiler-Part einschieben, was mich besonders gestört hat. Und auch während des Guckens, also Podcast ist ja inzwischen auch kein Nischending mehr oder nichts Exotisches, wo Leute nicht verstehen, wie genau das gemacht wird. Aber wenn wir so Genregeschehen aufnehmen würden, wie die diesen Podcast aufnehmen, dann würden wir vielleicht eine Folge pro Quartal hinkriegen. Und ich verstehe schon, dass man irgendwie eine Dramaturgie reinbringen muss, aber die treffen sich dann so, ja, ach ja, ja, wollen wir Podcast aufnehmen? Nee, eigentlich bin ich müde. Dann rumpelt's einfach im Hintergrund und dann so, oh, hier ist irgendwas, ja, lass beim nächsten Mal. Und dann ist vorbei. Also die treffen sich 3 Minuten, davon 2 Minuten rumgeeier. Dann wird immer wieder betont, dass sie in irgendwelchen Personas sind, so als ob sie nicht dieselben Personen sind. Es wird gar nicht so genau klar, wo der Unterschied zwischen der normalen Person und der Persona ist. Also sie nehmen keine wirklichen Rollen ein, aber der Film tut immer so, als ob sie komplett unterschiedliche Personen wären, wenn sie diesen Podcast aufnehmen. Und das wirkt immer wieder irritierend. Also der Film baut Atmosphäre auf, dann kommt wieder sowas Irritierendes, reißt die ganze Atmosphäre mit dem Arsch ein, dann wird wieder Atmosphäre aufgebaut, wieder mit dem Arsch eingerissen und so geht's im 15-Minuten-Takt.
Ja. Ja. Ich habe einen großen Fehler gemacht bei dem Film, muss ich leider sagen. Mhm. Da kann der Film nicht unbedingt was für. Aber ja, ich habe es halt leider gemacht und es hat dem Film halt wirklich auch nicht geholfen. Ich habe den Film auf Deutsch angefangen.
Hm, ja, okay, das
das war schon halt leider echt nicht gut. Und ich muss es halt einfach mal so sagen. Ich war eine Zeit lang war ich da dabei. Also war ich bereit, dem zu folgen. Mhm. Aber ich muss halt sagen, es ist so ein bisschen dann schon aber halt, ne, da kommt am Anfang das A24-Logo so, ja. Und du denkst ja halt, ja, okay, komm. Bist du noch mal guter Dinge? Du weißt, A24 hat jetzt auch gerade in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt nur Glücksgriffe irgendwie gehabt, ne? Last Unicorn, nee, wie hieß es?
Boah, wie hieß es denn? Unicorn?
Fuck. Death of a Unicorn, oder?
Death of a Unicorn, ja.
Ja. Death of a Unicorn, Y2K und so Sachen. Also da sind ja schon krude Dinge dabei gewesen, wo man sich gefragt hat, hä, ist das wirklich noch dasselbe Studio oder so, ja? Oder beziehungsweise, warum machen die sowas so, ja? Alles gut, ich verstehe es ja. Aber wo fange ich an? Ich fange mal auf der obersten Ebene an. Mhm. Ich fange auf der obersten Ebene an. Also, oberste Ebene ist, ich sehe einer Podcasterin dabei zu, wie sie halt mit ihrem Kumpel ein Fall durchgeht oder halt mehrere Files durchgeht, die eine Art Fall irgendwie schildern sollen. So. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Und da ist schon für mich der erste Knackpunkt, wenn man halt mal diesen Film zu Ende geguckt hat, muss ich sagen, ich hätte gern das gesehen, was die Leute erleben, die, ja, die sie sich da anhören.
Hm.
Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ja, ja? Klar. Ja.
Stattdessen sehe ich eine Frau, die permanent in einem Zimmer sitzt, was sie auch irgendwie, ja, wo sie niemals so richtig eine Lampe anschaltet, so, ja. Hm. Und wie sie halt auf irgendwie einen Bildschirm guckt und vielleicht hier und da mal in GarageBand irgendwie eine Tonspur reinschiebt, um die rückwärts abzuspielen, so. Und dann, und dann sehe ich halt, wie auf irgendwelche Jesusbilder gezoomt wird. Ich sehe, wie auf irgendwelche Tapeten gezoomt wird, die nichts Besonderes sind, so, ja. Ich sehe, oder wie in irgendeinen Treppenaufgang gezoomt wird, so. Ich höre halt permanent irgendwelche Kinderlieder rückwärts. Und gucke halt ihr dabei zu, wie sie halt nur auf den Monitor starrt so und mit ihren Kopfhörern da sitzt. Und es geht sogar noch so weit, dass irgendwann sie sich ins Bett legt, sich Kopfhörer reinmacht und so eine, weiß ich nicht, ASMR-Spur sich anmacht, um einschlafen zu können. Und ich denke mir halt irgendwann, ey, hätte ich da in einem Kino gesessen, wäre ich spätestens da auch eingepennt. So, weil ich sehe wirklich der Film, und das finde ich so, muss ich sagen, bedauerlich lazy oder bedauerlich schade, der ruht sich damit aus, dass er mal irgendwo langsam ranzoomt und dann halt irgendeine Musik brodelig irgendwie dahinter knallt. Und dann soll ich irgendwie denken, oh, das ist jetzt aber eine unheimliche Stimmung. Aber warum? Ich sehe ja nur deine Frau dabei zu, wie sie auf ihren Monitor guckt. So. Und dann muss ich am Ende sagen, hätte ich gerne lieber den Film gehabt, den die beiden Leute erleben, deren Tonspuren sie sich anhören. So, ne? Also das ist dann halt einfach nur mal so, weil nur von den letzten 10 Minuten, die dieser Film dann so, sag ich mal, wirklich ein bisschen aufs Gas drückt, kann ich dann nicht mit den restlichen 80 leben unbedingt so.
Ja, vor allen Dingen ist das, also für mich hat das schon funktioniert, weil man ja immer denkt, vielleicht passiert gleich was. Aber wie wenig kann Bock drauf machen, einen Film Bock machen, dass man ihn noch mal gucken will?
Ja, und das meine ich halt. Also du guckst dir halt die ganze Zeit in der Hoffnung, dass irgendwas gleich passiert. Ja. Und irgendwann in den letzten 10 Minuten passiert dann auch was. So, aber du denkst dir halt schon, nachdem das dann alles fertig ist, naja, eigentlich hätte ich gern das gesehen, so. Und das wäre schon Stanni gewesen, so.
Ja, vor allen Dingen wird das, was so relativ standardmäßig ist, auch so merkwürdig, ja, da wird so merkwürdig mit gehaushaltet. Also sie haben, weiß ich nicht, 10 Audio-Files oder so. Und die werden halt wie so ein Adventskalender, wo die Eltern ausrasten würden, wenn man ein Türchen vorzeitig aufmacht, dann halt auch erst so nach und nach angehört.
Ja.
Anstatt die alle auf einmal anzuhören. Ich verstehe schon, dass sie für den Podcast diesen Überraschungsfaktor haben wollen. Aber wenn sie doch eh in Personas da irgendwie spielen, können sie sich das ja anhören, sich darauf vorbereiten, weil dieses, oh, wir müssen das live anhören und dann darauf reagieren, ist ja totaler Quatsch. Ja. Also davon profitiert ja auch ein Podcast gar nicht, dass du möglichst unvorbereitet reingehst.
Also und ich fand, es gab einen wirklich unheimlichen Moment und es war tatsächlich mal ein Moment, der nicht mit der Tonspur gearbeitet hat, also nicht mit irgendwie einer zusätzlichen Tonspur gearbeitet hat, nichts mit den Aufnahmen zu tun hat, sondern da setzte sich einfach nur auf das Bett ihrer Mutter und dann geht plötzlich die Tür auf von dem Bad und im Bad brennt Licht. Und mehr ist es nicht. Das fand ich unheimlich. Ja. Und was macht sie und der Film draus? Nada. Nix.
Ja,
es wird umgeschnitten. Und, es geht heiter weiter mit irgendeiner anderen Szene.
Das ist auch, also so oft hören Szenen auch einfach auf.
Ja.
Wo man so denkt, also ich weiß nicht, ich wäre da jetzt nicht so cool mit umgegangen.
Ja.
Oder so, ja, jetzt ist Business as usual wieder, da war halt irgendwas, irgendein Geräusch, irgendein Knall. Ich guck ängstlich ins Treppenhaus, da ist vielleicht irgendwas, so schlafen. Ja. Also es ist wirklich, man muss viel schlucken und die Suspension of Disbelief, es gibt halt keinen Payoff dafür. Und alles, wo man sich den Film noch so ein bisschen mit besser oder vielschichtiger reden kann, muss man sich dann halt auch so anlesen. Also, dass das zum Beispiel, das ist ein reales Elternhaus vom Regisseur, wo auch seine wirklich im Sterben liegende Mutter gepflegt hat. Und dann ist das halt auch wieder so eine Story darüber, dass er hat dann da auch getrunken, um das irgendwie überleben zu können. Die Mutter, er hat sie geliebt, gleichzeitig hat ihn das aber auch Angst gemacht. Aber was bringt's, wenn der Film das nicht vermitteln kann? Also ich kann ja nicht zu jedem Film irgendwie so einen 20-Seiten-Artikel lesen, um zu verstehen, okay, da ist mehr drin, als mir der Film eigentlich zeigen kann, weil dieses Haus wirkt ja schon beklemmt. Also da hätte man nicht gerne gelebt.
Und hinzu kommt noch was, ne? Also das habe ich aber auch nur durch Zufall dann entdeckt, weil ich halt einfach den Abspann hab laufen lassen. Gut. Also ich lasse den Abspann in der Regel eigentlich schon immer laufen so, weil ich dann irgendwann, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich warte halt noch drauf, dass vielleicht kommt noch was am Ende oder sonst irgendwas. Und am Ende plötzlich sehe ich aber, dass Netflix, glaube ich, genau, Netflix hat plötzlich Untertitel eingeblendet. Und mir war gar nicht bewusst, dass ich irgendwie Untertitel eingestellt hatte, weil ich hatte dann irgendwann auf Englisch, von Deutsch auf Englisch umgestellt und irgendwann zum Ende, glaube ich, nochmal umgeswitcht. Aber ich hatte keine Untertitel an, aber plötzlich werden mir da Untertitel angezeigt. Und ich habe das nur so aus dem Augenwinkel irgendwie mitbekommen. Und dann spule ich nochmal zurück. Und dann steht da am Ende noch ein Text, dass das Haus, in dem der Film wohl gedreht worden ist, dass das auf dem Land kanadischer Ureinwohner steht oder so. Und dass es mit Hilfe der Natives entstanden ist. Und Und was sagt er? Auf jeden Fall, das Verhältnis dadurch irgendwie hat ihn irgendwie weitergebracht. Er hatte da dieses, genau, dann war die Pflege der Eltern dann noch irgendwie die Rede von und dass das halt irgendwie, die haben ihn gewisse Dinge beigebracht, gewissen Spirit und man muss auf jeden Fall sich mit der Natur und mit der Tradition und mit dem Vermächtnis irgendwie auseinandersetzen und so und da, so ein bisschen was in die Richtung. Ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber sowas in der, also sowas stand da halt unter anderem, ja. Und ich fand halt nicht, dass man das innerhalb des Films wirklich auch groß gemerkt hat, was er da irgendwie mit, sag ich mal, was, ja, keine Ahnung, die Einwanderung und das Besiedeln von bereits besitzenden Grund irgendwie, was das damit zu tun haben sollte. So. Also das, ich weiß nicht, das hat der Film meiner Ansicht genau, also nicht wirklich vermittelt so.
Ja, ich glaube auch, dass das eher so ein Standardsatz ist. Der ist zum Beispiel auch bei Leftovers drin, in den Folgen, die bei den Aborigines spielen, dass das halt so anerkannt wird, dass man sich da auf Land bewegt, was irgendwie so angeeignet wurde. Aber direkt darunter kommt ja dieses To Mom and Dad-Ding. Und das hatte mich auch, also ich habe es nicht mit Untertiteln gesehen, aber ich habe dann auch geguckt und dann dachte ich auch so, okay, was sind da jetzt noch für komische Texte? Weil es ja auch immer irgendwie spannend ist, bei so Filmen dann zu sehen, bei wem sich Leute bedanken. Bei jedem zweiten kleineren Horrorfilm steht dann immer Ty West dabei und man denkt so, okay, der wird viel essen gehen mit angehenden Filmemachern, denen Tipps geben, good for him. Und dann steht da aber so, ja, für Mom and Dad und dann auch, dass sie halt gestorben sind und dass das insgesamt 30 Monate gedauert hat. Und dann steht da aber noch so, dass sie seinen Glauben transformiert haben in die Gewissheit, dass Gott existiert. Und fair enough, macht ein Religionsding, aber der ganze Film hat ja schon so einen unangenehmen religiösen Unterton, der da mitschwingt, der mir halt den Film beim länger drüber nachdenken halt auch immer unerträglicher macht, wenn ich so über die Grundaussage nachdenke, was eigentlich jetzt wirklich passiert ist oder was Evie da wirklich passiert, was diese Entität oder was auch immer das schlussendlich sein will. Ich halt es jetzt so bewusst wage, um halt nicht zu viel zu spoilern, worum es dann wirklich geht in Verbindung mit so einer kernchristlichen Botschaft, das missfällt mir sehr.
Ja, also du, ich hab die Mythologie, die da, die der Kollege dann auch zitiert, oder beziehungsweise, das ist halt auch so krass, keine Ahnung, die schneiden das irgendwann ja zusammen, was sie da irgendwie im Podcast zusammentexten. Er recherchiert währenddessen, liest aus Wikipedia vor, braucht ewig so. Keine Frage, wir machen dergleichen auch, aber nicht auf diese Art und Weise. Und wir würden auch deutlicher dann am Ende des Tages irgendwie, sag ich mal, es nicht zu solchen Pausen kommen lassen. Also ich fand das alles ein bisschen, ja, das hat Tino ja schon gesagt, also wie die da den Podcast produzieren, ist für Leute, die halt Podcasts machen oder halt, ich meine, für jeden anderen auch schon echt merkwürdig so. Ich habe das mal auch gegoogelt und tatsächlich gibt es wohl diese Legende oder diese Mythologie so. Ja. Aber auch da, ja, da muss ich sagen, da leistet die deutsche Tonspur dem Film einen absoluten, ja, man sagt dazu Bärendienst, oder wenn es genau das Gegenteil ist, ne?
Ja.
Also wirklich, wie dieser Podcast-Kollege gesprochen wird. Eieieiei. Oh, ich wäre beinahe ausgerastet. Ich muss es wirklich so sagen. Das hat mich wirklich aufgeregt, weil der halt, ich habe das dann halt mal zum Vergleich auf Englisch angehört. Und ich sag mal so, der englische Sprecher ist jetzt auch nicht gerade cool. Der hört sich auch an, als würde er es ablesen irgendwo. Ja, aber der deutsche Sprecher bringt da ja noch weniger Emotionen rein und die ganze Zeit so eine Art Weinerlichkeit. Ey, wie der zum dritten Mal fragt, Evi, alles gut bei dir? Ich hätte am liebsten in den Fernseher eingetreten.
Man also hat wirklich halt auch die ganze Zeit drauf gewartet, dass der Twist irgendwie kommt, ja, den gibt's gar nicht. Oder das ist ihr toter Ex-Freund, der bei einem Autounfall, den sie verschuldet hat, gestorben ist oder so. Also dass die Kernlösung des Films mit dem Typen zu tun hat, weil der so trantütig, also auch im Englischen, so trantütig, so geistesabwesend, ständig nur irgendwelche Sachen wiederholt und nochmal gefragt, wo man so dachte, ey, ist es jetzt hier so ein zu übertriebenes Foreshadowing? Also der war als Figur gar nicht ernst zu nehmen. Man hat es die ganze Zeit, und er sollte aber ja auch gar nicht auf eine falsche Fährte führen. Der Film hat nur quasi diese Lesart aufgemacht, weil auch lange Zeit unklar bleibt, wo geht's hier überhaupt hin?
Ach, ich weiß nicht. Ich habe den Typ, ja, also ja, ich habe auch gedacht, wird er am Ende vielleicht nochmal, aber nee, das wirkte mir alles irgendwie ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ey, man muss es, also ich will dem Film jetzt wirklich nichts Böses, ne, aber ich, also persönlich gesprochen, ja, hat der Film, also wirklich persönlich, wenn es nur nach meinem Geschmack geht, da muss ich den Film auf sehr vielen Ebenen auszählen, so, also wirklich, gut, die deutsche Synchro, ne? Wie gesagt, sie tut ihm keinen Gefallen. Aber ich muss auch sagen, ja, im Kino mag das mit der Soundabmischung deutlich besser passen. Aber auf Netflix weiß ich nicht. Also ich konnte teilweise einfach nicht unterscheiden, ob diese Schläge im Haus von ihr sind oder halt eben auf dieser Tonspur, während er sich anhört, als wäre es ein, weiß ich nicht, fett produziertes Hörspiel. Und ich meine jetzt mal ehrlich, ich sitze da und frage mich, warum macht ihr denn nicht mal einen Zoom-Call, wo ihr euch beide anguckt? So, ihr wollt mir erzählen, eure Leitung ist so einwandfrei, kein Knackser, kein Rauschen, kein gar nichts. So, wenn ihr was zwischen den Kontinenten telefoniert, oder? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ich meine, wir sprechen teilweise nur zwischen Berlin und Hamburg und kriegen uns nicht richtig mit. So, ja, es ist Deutschland, fair, aber nichtsdestotrotz, die sprechen über den kompletten Ozean hinweg. Ja, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, auf der Tonspur ist alles so fett und irgendwie so gleichbleibend, aber dann halt auch. Ja, dass du gar nicht irgendwie, ja, Unterschiede, warum sollte denn bei ihr im Haus jetzt plötzlich irgendwas pochen, so? Ich finde, es ist gar nicht gegeben, es kam keine Anzeichen dafür, so. Und selbst wenn es das ist, muss ich jetzt mich fragen, Moment, ist das jetzt der Score? Ist das jetzt die Audioaufnahme, die sie da hören? Oder sollen das jetzt Geräusche im Haus sein? Und ich finde, da muss ich dann halt schon sagen, ist dieser Film vielleicht echt nicht gemacht für Streaming?
Ich fand nämlich auch, also natürlich war das schon, aber auch dadurch, dass er so einen großen oder nichts anderes anbietet, außer Töne und Geräusche, achtet man ja automatisch mehr drauf. Und das Einzige, was ich wirklich beeindruckend fand, war immer, wenn sie die Kopfhörer aufsetzt, wenn es wirklich still wird.
Ja, ja,
also
genau.
Das war geil irgendwie, wenn man so merkt, ah, okay, das ist wirkliche Stille. Nicht bloß niemand redet und niemand macht irgendein Geräusch, sondern es wird wirklich still. Aber es hat sich ja dann auch schnell abgenutzt, weil man dachte, okay, jetzt wird's richtig still, damit der nächste akustische Jumpscare besser reinknallt. Aber dann scheppert's auf der Tonspur, dann scheppert's da im Haus. Und man, was soll man für eine Anlage zu Hause haben, dass das wirklich im Raum so zugeordnet werden kann? Also das ist ja ein Bruchteil der Leute, die irgendwas haben, wo man wirklich von kinoähnlichen Zuständen sprechen könnte. Und auch das, wenn dein Film, das Einzige, was da gut ist, ist, dass auf einmal oben rechts über dir was knackt, weiß ich halt nicht, wie viel lang das trägt.
Ja, und ich meine halt auch die Mythologie, ne? Das finde ich halt auch leider echt, wie soll ich sagen, diese ganzen Billo 7-Klone in den 90er Jahren und so oder in den Anfang der 2000er oder generell halt irgendwie so diese Standard-Thriller, die wir aus Amerika echt schon oft bekommen haben, so, ne? Was man immer, also ich weiß nicht, das war natürlich irgendwann auch formelhaft und ausgelutscht so, aber wie die sich immer bemüht haben, so einen gewissen Mythos halt erstmal aufzubauen, so, ja. Und hier, weiß ich nicht, ich, da werden dann einfach irgendwie random anhand von was, von der Suchanfrage zu rückwärts abgespielten Kinderliedern, werden dann random irgendwelche Bilder gezeigt.
Ja.
Auf die wird dann auch drauf gezoomt und ich soll was jetzt empfinden? Also ich soll mich jetzt gruseln oder so? Also ich weiß nicht, das wirkte alles nicht so, das wirkte nicht so schön in die Wege gesetzt. Ich meine, ja, wenn man es nur mal erinnern, ich meine, Evil Dead ist ein billiger Film, aber wenn er das Necronomicon aufmacht, so und ich sehe dann halt diese Seiten und denke mir, oh, was sind das für Zeichnungen? Wer hat die gemacht? Ja. So, ja, weißt du? Dann habe ich da schon, ist schon der erste Schritt getan, dass ich in so einer Welt, in so eine Lore, in so einem Mythos oder was weiß ich drin stecke. Aber hier einfach nur auf einem Laptop-Bildschirm halb angeschnittene irgendwelche Zeitungsartikel zeigen. Also das hat ja so gar keinen Flair. Das hat so
ja
gar kein
auch dieses, also wir haben 2026 und dann wird es einfach rückwärts abgespielt, fertig. Also da müssen nicht mal irgendwelche Tonebenen entfernt werden oder irgendwelche Layer oder irgendwelche unsichtbaren Frequenzbereiche verstärkt werden oder so. Also irgendwas ein bisschen. Ich will ja nicht so eine halbe CSI-Folge da, aber dass man da einfach zwei Knöpfe drückt und dann so, ah ja, cool, hier, guck. Ja. Und das war's dann auch. Also das ist die ganze ja, ich kann es nicht mehr Ermittlungsarbeit nennen, aber alles, was sie so an Kombinationsfähigkeiten brauchen, der Rest fliegt ihnen ja auch einfach zu. Also sie sind auch so passiv, so impotent. Sie spüren das einmal rückwärts ab und danach müssen sie auch gar nichts mehr wirklich leisten, außer halt in regelmäßigen Abständen diese Tonspuren anzuhören, die ihnen ja auch zugespielt wurden. Also ich check gar nicht, was die Charaktere geleistet haben in dem Film.
Ja, also ich bleib jetzt hier mal auf in dem Part bleibe ich jetzt hier nochmal abschließend professionell und sage, es tut mir leid, hat für mich leider nicht funktioniert. Liegt unter anderem an der Hauptdarstellerin, die ich wirklich nicht besonders überzeugend fand. Gerade in dem einen Moment, wo es mal drauf ankommt, weil sie da was Krasses erzählt, wirkt die Dame sehr, sehr emotionslos. Und ohnehin war es eine Dame, die, muss ich leider sagen, da kann sie nichts für. Aber die war mir nicht sympathisch. Also ich bin nicht warm geworden mit dieser Schauspielerin, aber ich bin auch nicht warm geworden mit dieser Figur. Ich muss auch hier sagen, nee, das mache ich gleich im Spoiler-Part. Ich bin nicht warm geworden mit dieser Figur. Ich bin nicht warm geworden, wie das Umfeld ihrer Figur dargestellt wird, weil es für mich sowohl, was die Arbeit angeht, einfach Minimum recherchiert wirkte und dann aber auch, was ihre familiäre Situation angeht, wirklich so spärlich inszeniert wird, dass ich das auch nicht annehmen konnte. Also es tut mir leid, dieser Film bietet mir aus rein professioneller Sicht in allem zu wenig an. Ja, also wirklich zu wenig an, um wirklich diese Idee, die dahinter steckt und halt auch, sag ich mal, wie dieser Mythos aufgebaut wird, der da hier existiert, der interessant ist, das ist alles zu wenig, um das wirklich wirken zu lassen, was an sich eigentlich eine ganz gute Idee ist. Und ja, auf der Tonspur finden sich hier auf jeden Fall die Glanzpunkte, aber mehr kann ich dazu dann, also mehr finde ich dann daneben nicht.
Ja, und wir haben es ja hier eh oft, dass vieles als Kurzfilm absolut legitim wäre.
Ja,
das ist halt leider auch wieder so ein Fall, wo man sich denkt, ey, dann kriegt einfach nur 5 Tonspuren, macht alles doppelt so schnell, weil hier ist ja keine Szene, bei der man denkt, oh, die hätte ich gebraucht. Gleichzeitig checkt man nicht, warum das 90 Minuten gehen muss. Und wenn wir jetzt gleich so in den Spoiler-Part überleiten, je lauter ich den Film gemacht habe, desto mehr habe ich schon so einen gewissen Nervenkitzel rausgezogen. Also es hat für mich während des Guckens schon funktioniert, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, was der Film gegen Ende macht, desto mehr hat mich das halt verärgert, gerade weil er auch so eine gewisse Ambivalenz aufmacht, aber die dann gar nicht mal stehen lässt, sondern so krass in eine Richtung marschiert, wo ich mir auch denke, weiß ich nicht, ob man mir das einfach so ins Maul reinschieben kann und erwarten, dass ich das schlucke und danach sage, das war ja lecker. Also das hat mich schon ärgerlich gemacht. Jetzt können wir gern in den Spoiler-Part rein.
Ja, also Spoiler-Part. Und dieser Spoiler-Part, das möchte ich hier einmal bewusst betonen, ist wirklich meine persönliche Meinung. Ja, ich kann da schon differenzieren, weil der Film gibt sich einen gewissen Teil Mühe und ich möchte dem Macher auch nicht irgendwie die Ambitionen oder beziehungsweise das Verarbeiten seiner Vergangenheit irgendwie absprechen. Das ist alles in Ordnung für mich. Aber es ist halt, ich bin auch nur Mensch und ich sitze halt da und versuche mich an einem Film irgendwie zu erfreuen, der halt versucht, über vor allem die akustische Ebene zu kommen und gleichzeitig aber auch die visuelle Ebene anbietet. Und ey, wirklich, also da muss ich mal sagen, A24, das nächste Mal bitte wieder ein bisschen höher in dem Stapel vielleicht reingreifen und da was rausziehen, so. Also, dieser Film, muss ich echt sagen, ich finde, das ist so, also, wenn ich Anti-Werbung für A24 machen möchte, dann würde ich diesen Film jetzt irgendwie vorweisen, so. Der bietet so diese typischen Zutaten und diese typischen, und ich muss es leider sagen, es ist schon schade, aber es sind genauso. Ich kann jeden Porno, ich kann jede Rom-Com mit Jennifer Aniston oder jeden Michael Bay Blockbuster genau anhand desselben Kritikpunkts irgendwie fertig machen oder rund machen, wie ich das jetzt auch bei Undertone kann. Es sind einfach Bausteine, die hier wirklich, und ich muss es einfach sagen, wirklich schwach, ohne auch nur den Ansatz von Mörtel oder Zement dazwischen, aufeinander gestapelt werden. Oh ja, der Zuschauer wird's schon flicken, wird's schon fressen, wenn halt A24 davor geknallt ist und wir jetzt nicht das zeigen, was eigentlich interessant ist, sondern es aus der akustischen Perspektive von noch weiter außen beleuchten. Aber dann nehme ich doch eine Schauspielerin, die was hermacht und die ein bisschen Ausdruck verleiht, ey. Also wirklich, die Dame hat ja wirklich gar nichts rübergebracht. gar nichts. Da liegt ihre Mutter da oben. So, ja. Und ey, also wirklich nicht. Ich hab das, und das ist das, was mich ärgert. Ich hab das gerade in einem engen Bekanntenkreis gehabt, dass da klar war, dass jemand stirbt und die Schwester wie auch der Freund der Schwester sind abwechselnd jeden Tag ins Krankenhaus gefahren, um da zu bleiben. Weißt du? Weil das halt wirklich in dieser kurzen Zeit so absehbar war. Also das war schon echt bestimmt vom Arzt und keine Ahnung. Und die haben wirklich jede freie Minute versucht, da zu sein, um bei dem entscheidenden Moment da zu sein. So. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Geschichte des Machers war und ob er das sich vielleicht nicht getraut hat, das zu inszenieren, das kann ich alles nicht beurteilen. Aber das, was ich jetzt hier anhand des Films gesehen habe, tut mir leid, das war nicht überzeugend, beziehungsweise es war emotional nicht überzeugend und gleichzeitig, und das ist das Schlimme meiner Ansicht nach, wirkt es am Ende des Tages auf mich wie so ein notwendiger Baustein, den man braucht, um bei A24 eine Art Horrorfilm zu machen. Und das finde ich dann halt wirklich bedenklich und schade, wenn wir jetzt schon solche Formeln an A24-Filmen ausmachen können. So, ja. Diese Diskussion hatten wir ja schon bei Backrooms, weißt du? Ich finde, hier wird sie noch viel stärker praktiziert. Jetzt kann der Macher vielleicht gar nichts dafür. Vielleicht hätte den irgendwann auch Annapurna oder sonst irgendjemand genommen. Aber dann hätte ich da auch das Gleiche gesagt. Es fühlt sich halt einfach an, oh, wir brauchen noch einen emotionalen Anker. Dann bauen wir jetzt noch diese kranke Mutter damit ein. Aber, oh nee, warte mal. Es reicht nicht aus. Also, ja, jetzt muss sie noch schwanger sein. Eine Person, die permanent zu Hause hockt und sich nicht mal ihrem besten Freund, den sie schon seit Jahren kennt, anvertraut, obwohl er sie mehrfach fragt.
Ja.
Ja, während sie es nicht einmal auf die Reihe bekommen, sich in einem Zoom-Call irgendwie gegenseitig aufzuzeichnen. So, wo ich auch gedacht habe, ey, also welche Realität soll das denn abbilden?
Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Und das, was du jetzt auch angeschnitten hast, also vielleicht hätte ihn Annapurna oder sonst irgendwas, aber es ist ja das grundsätzliche Problem, dass man sich kaum noch traut. Und das verstehe ich auch, wenn du irgendwie junger Filmemacher, Filmemacherin bist, dass du halt denkst, du kannst nicht einfach in Gänsefüßchen nur einen Horrorfilm machen. Du brauchst so einen emotionalen Hook. Aber das ist immer wie so ein Feigenblatt, als ob man sich immer dafür schämen müsste, dass es nur ein Horrorfilm ist, der funktioniert, dann wird da diese Mutter hingelegt, dann wird dieser Konflikt konstruiert, dann ist sie noch schwanger und es war ja kurzzeitig wirkt es so, als ob der Film daraus irgendwie was machen kann, weil Evie sich ja irgendwie für den Tod ihrer Mutter verantwortlich fühlt, weil sie nicht gebetet hat. Und dann kommen ja so Zweifel und Schuld, wo so ein selbstverstärkender Kreislauf entsteht. Und der ganze Film ist ja auch so stark an Evie gebunden, dass man denkt, vielleicht hat sie so eine psychotische Krise oder hat so einen Zusammenbruch und dass sie dann so religiöse Zwangsgedanken bekommt, wo ich kurz so dachte, das ist ja irgendwie spannend, dass man nicht weiß, ob es diesen Abtreibungsdämon gibt oder ob sie religiöse Zwangsgedanken hat, aber dann wird so wenig Zweifel dran gelassen, dass natürlich dieser Abisu-Dämon existiert, der quasi Kinder tötet und nicht irgendwie ihre religiösen Zwangsgedanken, den so haben, entstehen lassen, weil sie das Kind nicht haben will, aber sie ist halt katholisch, sie ist gläubig, sie kann nicht abtreiben, deswegen muss sie diesen Dämonen erfinden.
Aber, Moment, aber ja, okay. Achso, so meinst du das, ja, okay.
Ja.
Also, und da dachte ich, sie hat diesen Dämon erfunden, um eine Rechtfertigung zu haben, die Abtreibung von dem Kind zu machen.
Das wäre zumindest spannend gewesen, wenn du so merkst, okay, die hat halt mit religiösen Schuldgefühlen zu kämpfen, die ihre Mutter eingeredet hat, beziehungsweise die sich selber auch einredet, weil sie nicht gebetet hat, deswegen ist die Mutter gestorben. Aber dann wird's ja so glasklar, dass dieser Dämon existiert und dann, finde ich, wird halt so ein knallharter Anti-Abtreibungsfilm raus. Und das finde ich strange, diese Anti-Abtreibungsbotschaft dann so zu betonen, weil dann kriegt das ungeborene Kind kriegt einen Namen, das heißt dann Mary. Und es wird alles so gleich behandelt, so als ob Schwangerschaftsabbruch, Fehlgeburt, Suizid, Kindestod, als ob das alles dasselbe wäre. als ob es auch keinen Unterschied geben würde zwischen Embryo, Fötus, Baby und Kind, weil er dann noch diese Frau anruft, wo man hört, dass die ihr Kind umbringt. Und dieses, der Film sagt halt nie, Abtreibung ist Kindsmord in irgendeinem Dialog, aber es entsteht halt so eine Gleichsetzung dadurch, dass die Montage so ist, die Motive werden immer wiederholt. Und das finde ich halt irgendwie strange, dass dann die Mutter zu so einem Mütter vernichten ihre Kinder werden, während das ungeborene Leben dann so hoch idealisiert wird. Und dass das dann auch als Mary in die Figurenwelt schon eingeführt wird. Es gibt ja dann auch diese Anruferin, diese Abby, die dann noch anruft.
Ja, aber sie ruft ja trotzdem einen Arzt an und macht ja einen Termin für eine Abtreibung aus. Sie entscheidet sich ja dagegen, einen weiteren Geburtstermin oder sonst irgendwas zu machen. Also es gibt ja dieses
eine Im Laufe des Films, aber gegen Ende wankt das ja dann auch wieder.
Ja, weil sie ihrer Mutter dann sagt, sie weiß nicht, ob sie eine gute Mutter ist. So, ja, also ich finde die Idee spannend, wenn das eine Psychose gewesen wäre, die sie sich einredet, um das Kind abtreiben zu können, weil sie glaubt, das wäre nicht in Ordnung. Das wäre eine Idee, die spannender gefunden ist. Weißt du, was ich auch spannender gefunden hätte? Mhm. Es gibt, dann hören sie sich, als sich das letzte Band anhören, da sagt sie, sie muss sie warnen. Wenn sie dann wirklich die richtig angesprochen hätte. Weißt du? Mhm. Ja. Also wenn diese Jessa oder Jenna oder wie sie hieß, auf dem Tonband, auf dieser Tonspur, wenn die quasi Ivy angesprochen hätte. Mhm. Weißt du? Ja. Das wäre mal ein cooler Mindfuck noch gewesen. So, da habe ich gedacht, in jedem Moment, das passiert jetzt. Und das hätte ich irgendwie noch irgendwie spannend gefunden, weil dann wäre ja die Frage gewesen, woher kommt das alles so, ja? Hm. Und dann hätte man vielleicht so ein bisschen so einen Hirnverdreher gehabt, wie das hätte passieren können. Was ja dann darauf hinschließen kann, dass sie vielleicht eben genau diese unterbewussten Schuldgefühle hat, die dann sich vielleicht genau so einen Mythos erst herbeidichten durch ihren imaginären Podcast-Kollegen.
Ja, genau, oder das halt so senkt mordmäßig wäre, genau, dass so sie halt irgendwie so, also dass irgendwie ja irgendwas vielschichtiger, ambivalenter geblieben wäre, weil so bleibt halt so viel unnötig dann. Der alle Gespräche, die sie mit ihm führt, zeigen höchstens, dass sie eine verbohrte Person ist, ihr ich nenne es mal reduziertes Schauspiel, macht unglaubwürdig, dass sie der Tod der Mutter so trifft, weil sie sich auch kaum um die Mutter kümmert. Die Hälfte der Zeit sitzt sie ja unten, macht irgendwie einen Podcast oder liegt irgendwie im Bett. Also sie kümmert sich auch nicht wirklich um die Mutter. Und dass die Mutter im Sterben liegt, lässt der Film ja auch keinen Zweifel drum. Gut. Also
sie zeigen natürlich schon ein paar Mal, wie sie halt die das Bett reinigt und die Mutter wäscht und so. Ne? Ich verstehe das
auch nicht.
Ja, genau,
aber so diese reinen Caretaker-Sachen, also dass sie mal zusammen Mensch ärger dich nicht spielen oder so, oder mal irgendwas interagieren oder einen Film zusammen gucken. Also es ist ja wirklich, ich verstehe schon, dass der Film so eine triste Stimmung erzeugen will, aber wenn das nicht funktioniert, muss er sich dann halt auch hinterher fragen lassen, ob das wirklich eine liebende Tochter ist, die halt mal die Kacke am Arsch der bettwegkriegen Mutter abwischt und ansonsten unten sitzt und sagt, ja, ich muss Podcast machen.
Ja, und ich meine jetzt aber Stimmung erzeugen will, da wären wir jetzt beim nächsten, ja. Also das, da muss ich halt auch sagen, Freund, guck dir doch deine Vorbilder noch mal ein bisschen besser an. Also nehmen wir doch nur mal zum Beispiel einen Film wie hieß der, Relict?
Ja,
Relic. Ja, Relic. Ja, also der Film, meine Herren, der war so stimmungsvoll. Und hier sehe ich irgendwie ein Haus, wo ich mir denke, das ist so schmucklos irgendwie in Szene gesetzt. Und entweder ich mache Skinnamarink und habe die Eier dazu, Skinnamarink zu machen, oder eben halt nicht. Aber dann filme ich nicht auf so eine rosa Tapete, wo halt hinten links ein Bild hängt und brodel da mit der Tonspur noch 3 Minuten drüber. Ja. So. Weil das ist nicht gruselig, das ist halt irgendwann langweilig. So. Und ich weiß nicht, das ist so ausgeruht auf so, wo man gesagt hat, also wirklich, wo man sich fragt, glaubt er, nur weil es da funktioniert hat, funktioniert es jetzt automatisch auch bei ihm? So.
Ja.
Das waren
nur
halt so,
weil man einen Film Undertone nennt, sind keine Untertöne drin.
Ja. Ja,
das ist halt auch, also.
Und dann die letzten Minuten halt schwarz zu lassen. Wow, ja. Alter, ey. Also es ist, wie überraschend, wie überraschend. Keine Ahnung, ich bin eigentlich normalerweise nicht so, ja, und ich meine es jetzt auch eher ein bisschen flapsig, ja, keine Frage. Also ich bediene mich ungern bei Worten, die andere schon verfasst haben, aber ich muss hier einfach auf drei Urgesteine des deutschen Pop-Raps zurückgreifen, die sich irgendwann mal auf einer Freestyle-Bühne kennengelernt haben, als die eine einen Auftritt hatte und die zwei anderen haben sich dann plötzlich ganz spontan angeschlossen und daraus hin ist diese Band entstanden, die dann halt irgendwann später bekannt gegeben hat, dass es alles nur PR-Geschwätz war. Man kannte sie unter Ricky, Jazzy und Lee Und deren erstes Album hatte einen Song, der bringt mein Dilemma hier auf den Punkt. Ja, also ich finde das scheiße. Also ich wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Es tut mir leid, ja. Es tut mir leid für die Absicht.
Ja, ist doch fair enough.
Ja, es tut mir leid für die Absicht. Es tut mir leid für die Hintergrundgeschichte des Mannes. Die möchte ich um keinesfalls irgendwie kleinreden. So. Aber ich gucke mir das alles an und ich krieg davon ja nichts mit. Hätte ich diesen Film direkt irgendwie beendet, nachdem dann irgendwie der Abspann läuft, hätte ich das von seinen Eltern und dass er das in dem Haus gedreht hat, in dem er seine Eltern gepflegt hat, hätte ich das niemals mitbekommen. Und wie soll ich das denn dann auch mitbekommen so? Und wie kann er denn erwarten, dass das wirklich eine Menge Zuschauer mitbekommen so? Der Film macht es meiner Ansicht nach nicht klar. Der Film baut irgendwelche Tragiken auf, die sich halt anfühlen, als wären sie einfach nur da, um irgendwie die Laufzeit zu füllen und irgendwie ein Engagement hervorzurufen. Ja. Und das aber halt auf eine denkbar schwache Art und Weise.
Ja, und natürlich ist das auch eine emotionale Geschichte, aber ich meine, das war ja auch die Inspiration zu der Story. Welcher Regisseur hat noch nicht das Herz gebrochen bekommen, hat danach eine Rom-Com gemacht? Soll ich dann immer so sagen, ah ja, die Rom-Com fand ich aber scheiße, aber oh, dein armes Herz wurde dir gebrochen. Boah, dann war das ja richtig gut. Also wenn du dafür gelitten hast und selber jemanden verloren hast, das weiß ich hoch anzurechnen. Also so ist es ja halt einfach nicht. Das ist halt nice to have. Und wenn man den Film gut finden würde, würde man denken, ach krass, das ist sehr durchdacht, irgendwie da noch so inspiriert. So ist halt die Idee irgendwo hergekommen. Tut mir halt auch ein bisschen leid, aber der Film will ja auch an nicht niedrigen Maßstäben gemessen werden. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Film sich so sagt, hey, ey, ich habe technisch, ich hab nichts drauf. Ich habe ja einfach gemacht, ich war froh, dass wir irgendwas fertig gemacht haben, sondern der will ja schon ein komplett hermetisch abgeriegeltes und überzeugendes Kunstwerk sein mit dieser ganzen handwerklichen Kunstfertigkeit auf der Tonspur. Und wenn du mir dann auch noch so ein Ende hinkneißt, wo du so Mehrdeutigkeit mit fehlender Positionierung verwechselst und das dann so im Dunkeln alles abspielen lässt, dir dann so denkst, ja, okay, dann ist ja alles, was ich davor gemacht habe, egal, weil jetzt wird's ja irgendwie ambivalent. Das ist Kacke. Das ist feige auch schlussendlich. Was ich finde, ist feiges Filme machen, wenn ein offenes Ende sich nicht positioniert. Und wir kommen ja später noch zu einem Film, der auch jetzt kein wirklich geschlossenes Ende hat, aber damit so eine klare Positionierung vornimmt und nicht einfach nur so ein, ja, dann ist doch auch scheißegal. Weil bei Undertone denke ich mal am Ende, ja, okay, dann ist doch auch scheißegal. Genau. Das ist einfach beliebig.
Genau, das ist beliebig. Und das ist das Letzte, was meiner Ansicht nach A24 mit ihren Filmen irgendwie repräsentieren sollten. Ja. Und das ist halt echt, ja, da muss ich einfach mal wirklich hier so unfair und hart auch sein. So, weil das will ich auch dann nicht mehr irgendwie sehen. So. Echt nicht.
Und aber hören?
Hör nicht. Aber ja, ey, wir haben jetzt lange über diesen Film geredet.
Ja, und, ich bin auch überrascht. Also positiv, aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, viel gelästert. Deswegen, und wir müssen uns jetzt bei diesem anderen Film, müssen wir uns jetzt kurz halten. Ich werde jetzt hier mal eine Inhaltsangabe vorlesen, die meiner Ansicht nach offiziell klang. Ich habe sie übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Und ich gucke mal, ob man nicht vielleicht auch vorher abbrechen kann. Aber ja, dieser Film heißt, ja, wie soll man das aussprechen?
Suzuki gleich Bakudan, und das an sich ist halt schon eine Frechheit, weil alle, die Japanisch sprechen können, werden jetzt halt schon massiv gespoilert, aber der Film lässt ja nach 5 Minuten eigentlich keinen Zweifel dran, weil Bakudan heißt halt auf Japanisch Bombe und der Hauptdarsteller heißt Suzuki.
Ja.
Und ja, deswegen kannst du ein bisschen vorlesen, aber du kannst ja das Wort mutmaßlich einbauen.
Ja, gut. Ein ganz gewöhnlicher Mann mittleren Alters, der sich Tagusaku Suzuki nennt, wird wegen einer geringfügigen Körperverletzung festgenommen und zur Polizeiwache Nogo gebracht. Die Polizei tut seine Aussagen zunächst als das Geschwafel eines Betrunkenen ab. Doch während des Verhörs prophezeit er, es wird 3 Explosionen geben. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Aber so viel kann man schon mal sagen, oder? Im Abstand von jeweils einer Stunde beginnend ab sofort. Also es wird 3 Explosionen geben im Abstand von jeweils einer Stunde beginnend ab sofort. Als sich seine Worte bewahrheiten und es im Großraum Tokio zu einem Bombenanschlag kommt, stellt sich heraus, dass Suzuki es ernst meint.
Okay, ob er es ernst meint, weiß ich nicht.
Ja. Ermittler der ersten Ermittlungsabteilung der Hauptstadtpolizei versuchen, ihm Informationen über die nächste Bombe zu entlocken. Suzuki behauptet jedoch, er könne die Vorfälle durch übersinnliche Wahrnehmung vorhersehen und beginnt ihnen rätselhafte Rätsel aufzugeben, um die Ermittler herauszufordern. In dem beengten Verhörraum beginnt ein Kampf der Köpfe und ein psychologisches Spiel zwischen Suzuki und den Ermittlern. Oh ja gut, das hält's ja doch in Grenzen.
Also trifft's ganz gut.
Ja, also das klingt jetzt wie viel, aber das sind tatsächlich die ersten 10 Minuten, glaube ich, die dieses Setting etablieren so. Und und Tino hatte ja von diesem Film schon hier und da mal ein bisschen berichtet und hat uns auch ein bisschen den Mund heiß gemacht. Und ja, wer sein Letterboxd-Profil verfolgt, wird die 4,5 Sterne da auch gesehen haben, plus die entsprechende Review. Und dann hat sich für mich die Gelegenheit ergeben, dass ich den jetzt dann auch endlich mal als einen Festival-Screener gucken konnte. Das ist halt ein bisschen das Problem. Wir wissen leider noch nicht, wann dieser Film zu uns kommen wird.
Ja. Er lief einmal nur jetzt im Kino im Rahmen der, war das Nippon Film Festival?
Da lief er auch auf jeden Fall, ja.
War aber ein riesengroßer Blockbuster in China, was jetzt die Release-Chance nicht auf 100% setzt, aber immerhin so auf 37,8%.
Genau, basiert auch auf einem Roman, wie ich gelesen habe, der sehr erfolgreich war.
Ja.
Und und ich habe halt, wie gesagt, dann auch die Gelegenheit gehabt, den zu schauen. Und ich dachte nur halt, der Film erklärt eine Menge. In seiner Anfangsphase, und ich dachte mir so, ja, okay, dann ist ja alles klar, ja, dann suchen sie jetzt halt eine Bombe nach der anderen. Aber dem ist nicht so, ja, und wie ich es dann bei mir halt geschrieben habe, es war immer so, okay, ich verstehe, warte, was? Und dann als nächstes wieder, ich verstehe, warte, was? Okay, ich verstehe, warte, was? Ja, und so geht das halt in einer Tour bei diesem Film. Und mittendrin hast du halt diesen Darsteller, der diesen Suzuki spielt und von dem man halt zunächst denkt, er ist so ein, eher tumber, einfacher Charakter, nur so ein bisschen so ein liebenswerter großer Bär, der eigentlich irgendwie dich mit links irgendwie neben die Wand haut, so, aber ansonsten kann der Fliege was zu Leide tun will. Und der, wie gesagt, so, das ist so, wie, ich fand's halt so geil, ich meine, er hat ein ausdrucksstarkes Mienenspiel, das muss man ja mal sagen, ne? Also er spielt sehr expressiv so, ja. Das hat mir schon irgendwie cool gefallen, weil er dabei aber auch trotzdem halt irgendwie immer so ein bisschen dieses Tumbe erstmal repräsentiert. Aber dann sind mir halt schon so Sachen aufgefallen, dass der irgendwie manchmal doch ein wenig zu eloquent daherkam. Das ist jetzt natürlich für mich ein bisschen, unglücklich zu beurteilen. Ich bin jetzt halt ein westlicher Mensch, der den Film auf Japanisch mit englischen Untertiteln gesehen hat, ja, und da natürlich nicht alles irgendwie so ableiten kann, ob das auch wirklich korrekt wiedergegeben worden ist oder was er halt da wirklich vielleicht im japanischen Wortlaut gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz, so anhand der Dialoge, die ich halt mit ihm wahrnehmen konnte, dachte ich mir so, warte mal, der wirkt aber schon ein bisschen cleverer, wie er ist. Und jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt exposed er sich als irgendwie, ich hab alles, ich bin's und keine Ahnung. Also jedes Mal, wenn man kurz davor ist, als Zuschauer zu denken, okay, jetzt kommt der große Plot, dann wird's wieder ad absurdum geführt, beziehungsweise kommt dann irgendwie eine Wendung, wo man sich denkt, warte mal, wieso geht's denn jetzt in die Richtung? Oder was ist denn jetzt das? Was hat es jetzt damit zu tun? Und so weiter. Weil dann kommen ja noch andere Figuren ins Rennen. Und Figuren, die irgendwie erstmal eine Zeit lang aus dem Rennen schienen, kommen wieder zurück und so weiter und so fort. Und was sich daraus für ein Konstrukt ergibt, kann ich nur sagen, Hut ab. Das ist zwar konstruiert as fuck.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn da ein, zwei Personen an einer Stelle was anderes sagen würden, würde schon nichts mehr gehen. Auch die beste Szene des Films würde nicht funktionieren, wenn da nicht alle genauso reagieren würden. Aber weil es so überzeugend geschauspielt und inszeniert ist, sagt man halt, also 7 würde ja auch nicht funktionieren am Ende, wenn Brad Pitt irgendwie sagen würde, das ist mir scheißegal.
Ja, oder ich sag auch immer gerne, und ich mag diesen Film wirklich sehr, sehr gerne, aber nimm der Frau, die singt, diese halt seine eigene Chronologie und macht den Film wirklich chronologisch, wird dieser Film auch nicht so wirken, wie er wirkt. Ja, also deswegen, also dieses hätte, wenn und aber ist dann halt, ja, schön und gut, ja. Kann man natürlich als Kritikpunkt anwenden, aber letztendlich sehen wir ja den Film genau so, wie er halt eben montiert und gestaltet und konzipiert wurde. Und ich muss sagen, in seinem Konzept, in seinem Konstrukt fand ich das wirklich echt unterhaltsam, spannend und irgendwie auch immer wieder, ja, sag ich mal, man hat schon mitgeknobelt, so wie das irgendwie alles sein kann. Ich kann auch jetzt am Ende des Films nicht wirklich sagen, was ich da genau gesehen habe und ob das wirklich alles zusammenpasst. Aber ich werde mir diesen Film nochmal anschauen, denn die Montage, wie der Film, sag ich mal, mit seinem Tempo umgeht, wann er die Spannung nochmal anschraubt, wann er mal wieder ein bisschen loslässt, wann er mal wieder ein bisschen Zeit zum Durchatmen gibt und dann aber wieder auch irgendwie Informationen vermittelt, die irgendwie zu der ganzen Geschichte beitragen. Das muss ich sagen, das fand ich schon sehr, sehr gehobene Klasse.
Ich fand es auch, also das ist genau mein Ding. Echtzeit-Thriller mag ich super gern, Kammerspiele mag ich, Psychopathen, die irgendwie die Polizei rumführen an der Nase, mag ich auch. Natürlich ist das so, auch inzwischen schon dieses Trope, dass irgendwie der Bösewicht festgenommen wird, man die ganze Zeit überlegt, was führt er wohl im Schilde, aber ich finde, das ist so ein unverwüstliches Trope, wenn es gut gemacht ist, weil man will ja wissen, was am Schilde führt.
Ja, und man
was genau sein Plan ist und wieso sein Plan auch ist, sich quasi schon in die Obhut der Behörden zu überstellen.
Ja, und aber
das funktioniert. Ja, sag du.
Also ich habe für mich schon eine Begründung gefunden, warum er das, warum er sich in die, warum er sich diesen Behörden stellt. Aber ja, das ist meine Interpretation. Die möchte ich jetzt hier nicht preisgeben, weil ich möchte nicht irgendwie Leute in irgendeine Richtung lenken. So, ne? Das ist ja der typische Inception-Gedanke. So, ne? Ich möchte den Leuten nicht vorgeben, was sie vielleicht dann irgendwie davon halten sollen. So, aber ich finde, also man, das ist halt schön gemacht. Ich finde, man kann sich da gewisse Punkte rausgreifen. Die Frage ist, die ich mir halt noch nicht stellen konnte, weil ich den Film erst einmal gesehen habe. Also die Fragen, die ich mir noch nicht beantworten konnte, ob das wirklich auch alles so zusammenpasst mit meiner Theorie. Ja, das müsste jetzt noch mal so ein Rewatch irgendwie ergeben. Ich fand jetzt beim ersten Mal selbst auch, dass da so ein paar Sachen war, die habe ich einfach nicht verstanden. Aber nichtsdestotrotz ist das ein, wie soll man sagen, so ein kribbelndes Unverständnis. Das ist so ein erfreuliches Unverständnis, ein herausforderndes Unverständnis, wo man sich am Ende denkt, ah, warte mal, lass mich noch mal drauf rumdenken, das muss doch irgendwie stimmen, ja, vielleicht stimmt's nicht, vielleicht ist es irgendwie einfach nur so ein bisschen, damit's gerade so halbwegs funktioniert, erzählt, aber vielleicht steckt da auch noch ein größerer Masterplan dahinter, deswegen, das ist das Schöne an dem Film.
Ja, das ist so geil, weil er ja auch so, also er lässt ja auch keinen Zweifel dran, natürlich manipuliert er die Leute auch und es ist aber auch lang unklar, ob er sie bewusst manipuliert oder ob die sich auch selber manipulieren, weil sie halt denken, ah, das ist irgend so ein besoffener Vollidiot und ich habe ja studiert und bin bei der Polizei, also wie viele Figuren hier sich auch moralisch entblößen, ohne dass es klar wird oder ihnen viel zu spät klar wird, dass sie halt quasi schon zu weit gegangen sind oder sich irgendwie entlarvt haben. Also der Film spielt ja quasi wirklich, was für ein Zeitraum wird das sein? 12 Stunden, 16 Stunden? Also wirklich nahezu in Echtzeit. Der beginnt nachmittags und endet am nächsten Morgen. Und wie viele Schicksale da besiegelt sind, wie viele Leute am Arsch sind, wie viele Leute niemals mehr das Leben führen können, was sie davor geführt haben. Und der Film ist so im besten Sinne des Wortes überkonstruiert, aber es entwickelt sich alles so organisch in dieser Überkonstruiertheit. Ja, es gibt halt auch so eine Szene, wo er die ganze Zeit so sagt, ja, ich zeig dir, welche Form dein Herz hat. Und man denkt so, okay, was soll das? Und dann erfährt man, was er damit meint. Und wenn sich das anders ausgespielt hätte, hätte es halt nicht funktioniert, aber es funktioniert einfach. Und ich finde, das zeigt halt so inszenatorische Klasse, wenn man sowas im Nachhinein natürlich dann mal so kurz hinterfragt, sich so denkt, ja, okay, da ist das Drehbuch aber sich schon sehr sicher, dass das alles so passiert und alle Beteiligten. Aber hast du ja bei vielen Twist-Filmen auch sowas wie die üblichen Verdächtigen, wenn da ein Fax schneller gefaxt worden wäre oder jemand zur falschen Zeit auf die Toilette hätte gemusst oder jemand hätte früher angerufen oder. Also das muss man halt einfach hinnehmen und man merkt ja auch nach 5 Minuten in dem Film, als der geile Title-Drop kommt, ist jetzt ein bisschen makaber, aber lange keinen so visuell ansprechenden Title-Drop gesehen wie in dem Film, wo halt einfach eine Explosion in Großaufnahmen zu sehen ist, Leute fliegen durch die Luft von der Wucht der Explosion und diese großen japanischen Schriftzeichen kommen rein. Habe ich direkt Gänsehaut gehabt und so gedacht, ey, wenn das jetzt so weitergeht, wird es genau mein Ding. Und er lässt ja auch nicht nach. Also man denkt so die ganze Zeit, oh, was soll denn da jetzt noch kommen? Hat er vielleicht ein bisschen sein Pulver verschossen? Hat er irgendwie zu viel gemacht am Anfang und jetzt muss er sich so eine Stunde ins Ziel schleppen?
Das habe ich auch gedacht. Das, ja. Der Film geht ja halt über 2 Stunden so. Ja. Der geht ja 2 Stunden 13 oder irgendwie sowas.
Ja, ja.
Und dann dachte ich halt auch so, dann sind wir bei der Stunde plötzlich bei einer Geschichte, von der man niemals angenommen hätte, dass sie sich so entspinnt, nachdem wir halt quasi die ersten 10 Minuten oder so mitkriegen. Ja, da sind wir dabei, weil dann sind wir so all over the place. Wirklich. Mhm. Ja. Wirklich komplett, was die Zeiten angeht, aber auch was den Raum angeht, so, ja, auf den das sich alles abspielt, so, ja. Mhm. Da sind wir so all over the place. Und ich dachte so, ey, und der geht jetzt noch über 1 Stunde. Was wollen die denn jetzt noch machen? So, was soll denn da jetzt noch passieren? Und vor allem, wer soll denn jetzt noch kommen, der Suzuki da irgendwie Paroli bieten kann? Ja. So, das wirklich, das haben sie alles echt sehr schön aufeinander abgestimmt. Und ja, ich sag mal so, zu dem Ergebnis der Frage, ich zeig dir, also wie dein Herz aussieht, so, ich sag mal so, da hätte er ja zum Glück noch ein paar Optionen gehabt.
Ja, ja, genau, also er wäre schon irgendwie ans Ziel gekommen, aber das war natürlich schon, also
ist natürlich die idealste Lösung.
Ja, ja, das war schon so die Ideallösung. Aber ich war echt, also ich habe den jetzt 3-mal inzwischen gesehen, denk jedes Mal, ey, wie spannend das einfach ist, wie moralisch verdorben das teilweise halt auch einfach ist, wie mies auch teilweise, wie erstaunlich hart, weil das war so, also nicht meine Angst, aber am Anfang dachte ich so, okay, der wird vielleicht jetzt sich nicht trauen, irgendwie mehr zu machen als nötig. Aber auch das, gute Eskalation. Ich war auch einmal zu Tränen gerührt an der Stelle, wo ich es nicht gedacht hätte. Also hat für mich echt alles. Und ich hoffe, er kriegt einen deutschen Release, weil dann können wir im Best-of 2026 auch nochmal einen Spoiler-Talk machen. Weil ja, was genau da alles passiert und wie das passiert und wer was wie, wann, wo und warum so gemacht hat, da würde ich gerne tiefer reingehen. Also das hat mich echt begeistert. Plus dieses, ich weiß nicht welcher, also bestimmt 30 Folgen her oder so, wo wir kurz drüber geredet haben, das ist ja wahrscheinlich, oder es gibt ja keine, wann hat man den letzten geilen Bombenlegerfilm gesehen? Also das ist so ein Subgenre, das ist ja irgendwie ausgestorben. Banküberfälle gibt's nicht mehr, weil alle mit Kreditkarte bezahlen. Und Bombenlegen ist leider auch aus der Mode gekommen.
Ja, Shockwave 2 würde ich jetzt halt sagen.
Genau, Shockwave, aber halt asiatisch. Also so ein US-Bombenlegerfilm schon lange nicht mehr. Und hier jetzt mal wieder so, weil USA ist so meine These, sowas wie To Catch a Thief, Murder. Ja. Das hätte ja kein Scharfschütze sein müssen, das hätte ja auch ein Bombenleger theoretisch sein können. Stimmt. Aber ein Sniper hat natürlich eine ganz andere politische Botschaft.
Naja, und ich denke halt auch, dass man Gefahr läuft, vermutlich zu sehr in eine Richtung zu trainieren und zu sehr irgendwelche Ressentiments und latente Abneigungen oder latente Strömung zu bedienen, die man halt nicht bedienen möchte, ne?
Also, ja, man würde sofort denken, das ist bestimmt religiös motiviert, während man hier sich um viel drüber liegen, also viel abstraktere Themen, weil natürlich macht man sich Gedanken, warum macht die Person, das wird doch nicht einfach nur um Kohle gehen, vielleicht geht's doch um Kohle, who knows? Also man ist die ganze Zeit halt beschäftigt, drüber nachzudenken, was hier los ist. Und formal war das so geil. Also hat mir so gut gefallen, die Szenen im Verhörsaal, mega.
Ja,
also
und vor allem,
große Empfehlung.
Wie heißt der Mann? Giro
Konto. Sorry. ich will mir den Namen auch immer merken, weil er hat halt super viel gemacht, aber er macht halt viel Comedy und er ist nie so wirklich aufgefallen. Also alle Reviews sind auch verwundert, dass jemand, den man auch schon seit Ewigkeiten kennt, vor allen Dingen in Japan, so im Westen hat man auch ein paar Filme gesehen, in denen er mitspielt, aber so kleine Nebenrollen. Also ich glaube, selbst das Gesicht ist kaum jemandem bekannt.
Ja, Jiro Sato.
Und dann kommt er auf einmal mit sowas um die Ecke.
Ja, Jiro Sato heißt er.
Ja, genau.
Ja. Also wirklich, der hat über 130 Filme gemacht. Ich habe jetzt gerade einen gesehen, ne? Und das ist der. Ja. Aber ja, ey, der ist wirklich der Typ, der hat ja auch bei irgendwelchen Tokyo Film Awards oder so, hat er ja den Preis für den besten Nebendarsteller bekommen. Also
nice.
In Japan hat er auf jeden Fall schon mit der Rolle für Aufmerksamkeit gesorgt und wurde auch schon mit einigen Preisen wohl bedacht. Also ich habe von einem Preis auf jeden Fall mitbekommen.
Okay, stark. Ja.
Und das finde ich auch absolut verdient.
Auch noch, ja.
Absolut verdient. Also die Performance hier, das ist so cool, dem zuzuschauen, weil man sich die ganze Zeit unsicher ist. Ist der eigentlich, hat der recht? Ist es wirklich der abgrundigste, fieseste Mensch? Ist der einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, eine Hülle. So, also ja. Es ist alles irgendwie. Das ist so, der Typ ist faszinierend. Faszinierend. Ja. Und er spielt es halt auch wirklich faszinierend.
Das ist halt auch immer, finde ich, schauspielerisch und inszenatorisch immer eine große Leistung, wenn Sympathien wechseln so schnell zwischen verschiedenen Charakteren. Ja. Also wenn man hat hier so am Anfang kurz so eine feste Meinung und denkt so, also gerade auch wenn man viele Sachen gesehen hat, ist man ja immer ein bisschen überheblich und denkt so, ja, okay, das ist ja mal schon ein bisschen durchschaut und so, ey, mir braucht ihr nichts vormachen. Ich werde einmal kurz anerkennen, die Augenbrauen hochziehen, wenn ein Twist kommt, den ich ganz gut fand. Aber wie es hier immer wieder wechselt, also wie man auch als vielsehender Mensch hier immer wieder noch überrascht wird, auch mit kleineren Twists und so. Also, ja, ich kann es nur wiederholen, Hut ab.
Und vormerken. Vormerken. Also asiatisches oder japanisches Kino at its best, würde ich sagen.
Ja.
Gut, so. Ja. Now do something completely different.
Ja.
Wir wollen noch mal über Evil Dead Burn reden. Eigentlich wäre es ein bisschen spannender gewesen, hätten wir das jetzt heute noch zu dritt machen können. Aber ja gut, jetzt reden wir halt einfach zu zweit. Mhm. Ja, ich kurze Inhaltsangabe zu dem offiziellen oder vom offiziellen Kanal, von der offiziellen Seite. Nach dem Tod ihres Mannes sucht eine Frau Trost bei ihren Schwiegereltern auf deren abgelegenen Familienanwesen. Als sich jedoch eine nach dem anderen in Deadites verwandelt, wodurch das Beisammensein zu einem Familientreffen aus der Hölle wird, muss sie feststellen, dass die Versprechen, die sie zu Lebzeiten gegeben hat, selbst im Tod weiterleben.
Okay. Das ist die offizielle Angabe?
Ja.
Die sucht Trost, okay.
Nee, eigentlich möchte sie gar nicht dahin, ja. Also
nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich will sie nicht, weil das ist, um mal schon so eine Tendenz vorzugeben, wie gut mir Evil Dead Burn gefallen hat, eine der wenigen interessanten Sachen, die der Film macht, dass sie ja irgendwie nicht so das klassische Final Girl ist, sondern quasi ihr Täter ist tot und dann muss sie zu dessen Familie, die quasi verleugnet, dass er ein Täter ist und die so trauern und sie kann ja denen auch nicht sagen, ey, euer Sohn war ein richtiges Arschloch, ich bin irgendwie schon ein bisschen froh, dass er tot ist, aber Trost sucht sie gar nicht, ey. Sie will nirgends überall lieber sein als bei denen.
Genau, aber nichtsdestotrotz ist sie jetzt halt bei denen und ja, weil dieses Haus wohl in der Nähe des Sees liegt, den wir schon aus den beiden bisherigen Evil Dead Filmen kennen, also aus den modernen seit 2013, geht da halt das Deadite-Chaos los.
Ja, das ist alles ein geografischer Irrsinn. Also gehen wir schon direkt in den Spoiler-Part rein, oder? Also ich meine, der Film ist lang genug draußen.
Meinst du?
Ja.
Ja?
Weil ja auch diese Einordnung, was wann wo spielt, warum die auf einmal da sind, also ich weiß nicht, wie es ohne Spoiler.
Ja, also wir können es, glaube ich, so festhalten, ja. Tino fand ihn mittelmäßig, ich fand ihn etwas besser, aber jetzt auch nicht gerade umwerfend. So, ja. Und dann würde ich sagen, ab jetzt spoilern wir und reden da frei von der Leber weg.
Also dieses, er endet ja mit dieser Szene, dass dann in diesem Leichenschauhaus dann auf einmal die Urne von Ellie steht, mit Ellies Asche. Da man nicht drüber diskutieren, wie Ellies Asche überhaupt eindeutig zuordbar war, weil sie ja irgendwie zu diesem dreiteiligen Viech am Ende von Rice zusammengewachsen ist. Aber die Asche müsste ja eigentlich auch sich ganz woanders befinden. Also es ist unnachvollziehbar, warum die Asche sich da befindet, weil man am Ende von Rice ja auch noch sieht, dass diese Mitbewohner aus dem Haus dann zu diesem See losfährt.
Genau.
Und da weiß man ja gar nicht, wie weit der See weg ist, aber irgendwie wird alles in so eine komische geografische Nähe zueinander gerückt. Und das ist, glaube ich, auch nicht so wild, aber was ich schon von Anfang an nicht verstanden habe, am Ende von Evil Dead Rise fahren ja mehrere Deadites in diese Frau rein. Warum ist dann irgendwie nur Ellie drin? Wer ist da drin? Welche Deadites sind da reingefahren? War es am Ende von Evil Dead Rise nur ein Kamerading, um zu zeigen, ach krass, da rast, was sind sie rein? Weil ich habe es mir eben nochmal angeguckt. Aus vier verschiedenen Richtungen kommen da Sachen angefahren.
Und
aber sind das vier Deadites oder ist das ein Deadite? Und hey, ich will auch mal hier krasse Kamerafahrten machen, wie Sam Raimi.
Ja, und wenn ich es jetzt aber richtig verstanden habe, Ellie ist dann so gesehen die Schwester von der Dame aus dem ersten Evil Dead Film, also aus dem 2013er Film, oder?
Das unklar, weil es wird ja auch so ein bisschen, also dieses Tonband, was man am Anfang hört, der wird halt nie erwähnt, wer das wirklich ist, aber es wird dann auf 1983 datiert und es wird halt gesagt, ey, ich habe ihnen gesagt, sie sollen nicht draus vorlesen, deswegen ist das wahrscheinlich dieser Professor aus Evil Dead 2. Und einmal hängt ja auch das Bild von Bruce Campbell im Flur, wo man aber wahrscheinlich wieder sagen muss, es hat nichts wirklich mit dem Film zu tun, es ist halt ein Easter Egg für Fans.
Und ja, weil da
das
steht
ist
ja,
alles super verwirrend.
Da steht ja Elizabeth Bixler, glaube ich, auf der Urne drauf, ne?
Ja.
Und die aus Dings, die heißt Bethany Bixler.
Bixler, ja, okay. Ja, es ist alles so, also ich weiß schon immer zu schätzen, wenn Filme versuchen, irgendwie sowas zusammen zu würfeln, weil ich glaube halt auch, dass diese Leute, die du am Anfang von Evil Dead 2013 siehst, dass das dieser Circle of Wise Men sein könnte, dass der jetzt auch irgendwie so auftaucht.
Das finde ich ein bisschen schade an Evil Dead Burn, muss ich sagen. Da holt er leider nicht mehr raus, weil es gibt dann der Film, ich sag mal so, ich finde, den Anfang mochte ich schon ganz gerne, weil der findet eigentlich schwungvoll rein. Ich bin jemand, der mit dem Close-Up-Gewitter und dem Schnitt des Films doch echt gut zurechtkam. Ich fand das halt, es war eigener als das, was Cronin angeboten hat. Und es hat die relativ einfache Ausgangssituation, sie muss zu einer, sag ich mal, Trauerfeier, auf die sie gar keinen Bock hat und wird da so ein bisschen gezwungen. Ich finde, das hat das schon ganz gut aufgeladen. So, also ich mochte die Stimmung. Ich habe da irgendwie das Unangenehme drin gefühlt. Das Problem ist halt aber auch, dass Alice, so heißt sie ja, glaube ich, oder Alice, die fand ich jetzt auch nicht unbedingt so sympathisch. So, also das waren alles Figuren, die ich nicht unbedingt mochte auf Anhieb. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja gut, wenn das alles schon so jetzt direkt auf Irritation und Spannung und irgendwie Unklarheit und Grellnis und Grelligkeit, sagen wir es mal so, wenn das alles schon so drauf inszeniert ist, dann soll ich die vielleicht auch gar nicht cool finden, sondern dann geht es ja eigentlich nur darum, dass die alle auseinandergenommen werden. Und so läuft's ja dann auch, ne? Also die werden ja quasi einer nach dem anderen verwandelt sich dann halt.
Ja.
Und dann kriegt der Film aber mittendrin, ich meine, wir sind uns auch einig, der Film muss auf keinen Fall 110 Minuten gehen, ja? Also das wäre nach 90 Minuten genauso fein gewesen.
Ja.
Dann kriegt der Film mittendrin aber nochmal so, versucht er nochmal so eine Ruhephase. Und da ist es halt dann, da trennt sich meiner Ansicht nach immer die Spreu vom Weizen, ob du halt in so einer Phase deinen Film im Griff hast oder eben nicht. Und sowohl Cronin als auch eben Vanicek haben es meiner Ansicht nach nicht so gut im Griff, weil ich muss sagen, so mittendrin fällt dieser Film schon echt in die Gefahrenzone des Einpennens. So.
Weil dann halt auch
nichts aus den Traumas oder eben halt irgendwie auch diesen Wise Man gemacht wird.
Ja, und das ist halt so schade, weil ich fand, die spannendste Szene war die oder die zermürbendste war die, wo sie am Tisch sitzen und Alice sich so ein bisschen verlabert und so, ja, die Restaurants von dem Jungen, von eurem toten Sohn führe ich nicht weiter. Und sie dann aber auch so merkt, das sollte ich hier vielleicht nicht sagen, ist ja auch völlig pietätlos oder so. Also die Eltern trauern jetzt, ob ihr Kind ein Arschloch war oder nicht, das kann man ja auch noch später irgendwie diskutieren. Und da ist jetzt nicht so eine Hereditary-Diner-Table-Intensität entstanden, aber es war durchaus unangenehm. Und diese Szene einfach länger auszuspielen, dieses ganze Quälende da vorher schon zu zeigen, ey, alle hassen sich eigentlich, aber nein, dann wird halt die ganze Zeit, und das macht der Film auch auf so eine nervtötende Art und Weise, ständig so ein Foreshadowing, was wohl passiert. Bestimmt wird der Hund noch sterben, mit der Spülmaschine wird noch was passieren, hier wird noch irgendwas gezeigt, die mit dieser komischen Kopfstütze vom Auto wird bestimmt noch irgendwas passieren. Alles wird so peinlich ausgekostet, anstatt diese Szene länger laufen zu lassen, sodass du so merkst, auch bevor die Deadites Deadites waren, haben sich die Menschen hier schon gehasst und eigentlich, weil deswegen finde ich auch, dass der Film nicht mit diesem New French Extremity zu vergleichen ist, weil da sind es ja immer Menschen gegen Menschen und keine Monster oder so, aber du hättest den Film eigentlich auch ohne Deadites erzählen können, wenn die sich da an diesem Abendbrottisch so krass gestritten hätten, dass die einfach aufeinander losgehen, weil die diesen Frauenschläger hervorgebracht haben. Die Eltern denken, die hat ihren Sohn getötet. Der Vater denkt ja auch, dass der andere Sohn einfach ein Loser ist, der sich nichts traut. Und dann noch diese komische, nichtsnutzige Freundin. Also es war ja genug Hass und und Ablehnung am Tisch vorhanden, aber dann kommen die Deadites und hast du so eine klassische gut-böse Verteilung und alles, was den Film mal moralisch halbwegs spannend gemacht hat, ist auf einmal vom Tisch gefegt.
Ja, vor allem, naja, ich hätte es aber auch, ich sag mal so, ich fände es sogar auch noch echt, ich hätte wirklich gut damit leben können, hätten sie sich da wirklich hochgeschaukelt und sagen wir es mal so, die Dämonen, die Deadites, hätten nur darauf gewartet, dass ein gewisses Aggregatlevel erreicht wird.
Genau, wie halt in Rise.
Ja, um sie halt dann irgendwie übernehmen zu können, so.
Ja.
Damit hätte ich auch leben können. Aber ich muss halt echt sagen, ich fand, das war alles relativ schmissig und schnell. Der Film geht ja erstmal 45, 50 Minuten meiner Ansicht nach schon gut nach oben, so. Und bremst dann halt ab. Und in der Zeit, ich weiß nicht, in der Zeit hätte ich halt gerne mal ein bisschen diesen Mythos ausgekostet, weil ich fand das mit den Wise Men, das hatte ich so noch, also hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm und ich fand das irgendwie ganz interessant, weil ich fand das auch bei Rise so ein bisschen schade, dass dieser Raum, in dem sich das Necronomicon da befunden hat, dass das gar nicht nochmal irgendwie so ein bisschen, ja, das war halt einfach da, sie holen es raus. Und gut ist so, aber irgendwer hat diesen Raum dahin gebaut, irgendwer hat noch andere Bücher dahin gepackt und was weiß ich so. Also das.
Ja, ich habe mir auch gedacht, dass vielleicht dieser Nachbar bei Rise auch zu diesem Circle of Wise Men, dass er quasi daneben wohnt, um irgendwie aufzupassen oder so. Aber das ist halt nicht die Aufgabe von Evil Dead Burn, dass ich drüber nachdenke, was das Circle of Wise Men ist, weil auf der Leinwand passiert halt gerade nicht genug, um mich bei der Stange zu halten. Also wie oft man halt abgeschweift ist und über irgendwas nachgedacht hat, auch dann so, der Kandarian Dagger, gab's hier nicht schon mal irgendwie? Was ist da jetzt los? Also man ist ab dem Punkt, wo der Vater sich dreimal ins Gesicht schießt, ab dem Punkt ist man halt so, wo man so denkt, ah ja, cool, gib mir wieder eine gut aussehende Gewaltszene und ansonsten gucke ich halt ein bisschen im Saal rum und warte, bis wieder was passiert. Also das ist ein Film, der so viele Gewaltszenen aneinander reiht, einen trotzdem nicht bei der Stange halten kann, ist halt auch irgendwie bewundernswert. Und kurz dachte ich, dass diese Kompromisslosigkeit und diese dauernde Eskalation, also es gibt ja wirklich, es ist ja fast wie so ein Geiselszenario. Ja. Also ich habe auch irgendwie gedacht, es ist mehr irgendwie so Home Invasion als irgendwie einen, also es hätten auch, die Deadites könnten auch Kleinkriminelle sein, die irgendwie da das Drogenversteck finden wollen und die Leute deshalb foltern und irgendwas aus ihnen rauskriegen wollen. Also da dachte ich so, dieses Home-Invasion-Szenario, das hat schon irgendwie was. Aber als man dann gemerkt hat, okay, eigentlich sind alle auch ein bisschen zu unkaputtbar hier und man fühlt mit niemandem mit, weil niemand einem emotional nahegebracht wurde, ist es dann halt so ein leicht interessiertes Bestaunen, was wohl noch gefunden wird, wo man irgendwas reinstechen kann oder schrauben oder drücken.
Ja, geht. Also ich fand schon, also ich bin dann schon so ein bisschen, ich wollte einfach nur gucken, wie weit. Also meine Motivation war vor allem dann zu gucken, wie weit Alice und ihr der Schwager so gesehen kommen, weil die waren ja so gesehen die beiden einzigen, die da so halbwegs die gute Seite verkörpern sollen.
Ja.
Und ich, wie gesagt, ich konnte damit wirklich mit allem leben. Ich fand eigentlich echt angenehm, dass Vanicek nicht wie Cronin versucht, nochmal Sam Raimi zu kopieren. Sondern halt eben sein eigenes Ding durchzieht. Dass das nicht rund ist, dass das irgendwie ungestüm ist, dass das irgendwie ja hässlich und hektisch teilweise ist so. Ja, das hat mich nicht gestört. Also wie gesagt, weil ich halt darin etwas gesehen habe, also eine Konsequenz gesehen habe, die vieles für mich ausgleicht und halt versucht, vor allem um Teufel auf Teufel komm raus, nicht noch mal so zu wirken wie der andere Film oder die bisherigen Filme so.
Ja.
Also das mag ich eigentlich, dass man hier eine gewisse Handschrift sehen konnte. Ob die aufgeht, die Handschrift, oder nicht, das kann ich nicht für alle entscheiden. Das ist immer eine persönliche Wahrnehmung. Und ich habe schon viele Leute mitbekommen, bei denen geht es halt nicht auf. Und das finde ich auch legitim, weil es ist ja teilweise anstrengend. Aber ich sehe hier diese Anstrengung tatsächlich so als Teil des Konzepts. Ich finde halt nur, er ist unglücklich in die Länge gestreckt. Dafür, dass halt die Figuren eben nicht wirklich nahe gehen, das ist, muss ich ihm einfach sagen, und dafür, dass der Mythos nicht so cool ausgebaut wird, so, ja. Und das, was du gesagt hast mit dem Foreshadowing, das habe ich mir eine sehr lange Zeit gefallen lassen, weil ich finde auch, oftmals, gerade wenn es im Haus spielt, wird das Foreshadowing auch immer wieder schön eingelöst, ja. Also, ich sag mal so, mit der Spülmaschinentür den Unterkiefer erweitern, haben wir in der Länge und Form auch schon lange nicht mehr gehabt. Also das hat ja irreversible Ausmaße angenommen. So, ne?
Ja, wenn nicht 17 Schnitte drin gewesen wären, 5 Gesichtsausdrücke. Also auch das und ich weiß, wie bescheuert das klingt, was ich jetzt gerade sage, dass 35 Schläge mit einer Spülmaschinentür auf einem menschlichen Kopf nicht die nötige Intensität entfaltet, muss man halt auch erstmal hinkriegen.
Ja, aber also
das ist halt ja, ne? Schade.
Aber nee, ja. Aber ich muss sagen, diese Intensität hat schon der letzte Film für mich nicht erzeugt. So, ja. Da sind auch Kills im Off stattgefunden, was ich eine Todsünde finde eigentlich für einen Evil Dead Film so. Ja. Aber ist okay. Es gibt viele Leute, die mögen Rise, die finden Burn scheiße. Es gibt viele Leute, die mögen Burn, finden Rise nicht so gut. Es gibt Leute, die mögen das Remake nicht, das ich besonders mag von all den neuen Filmen.
Ich auch.
Die finden das Remake tatsächlich scheiße, so, ja, und die konnten jetzt auch mit Burn nichts anfangen. Also, wir haben hier durch die Bank weg alles, aber ich finde trotzdem, das hat so ein bisschen Vergleichbarkeit. Ich sag jetzt mal ein bisschen Vergleichbarkeit mit den Alien-Filmen so bislang. Also, wir hatten das Remake, wir hatten Rise und wir hatten Burn. Und ich finde, jeder hat seine eigene Handschrift. So, ja, auch der von Cronen hat eine eigene Handschrift, auch wenn sie halt sehr versucht, die von Raimi zu kopieren. Ja. Aber Fede Alvarez hat sein Ding durchgezogen, Vanicek hat sein Ding durchgezogen und Cronen hat sein Ding durchgezogen. So. Und das finde ich schon mal cool, dass pro Regisseur irgendwie, ja, so eine Art Vielfalt, sag ich mal, ermöglicht wird. Und dann halt, ja, jeder so seinen eigenen Ansatz irgendwie verfolgt. Mhm. Das muss nicht der Ansatz sein, der mir unbedingt gefällt, aber ich habe trotzdem immer wieder Respekt dafür, dass jemand seinen Ansatz so konsequent durchverfolgt, so, ja. Mhm. Und ich meine, dadurch, dass ich schon relativ schnell festgestellt habe, dass ich mit keiner Figur so wirklich bonden werde, war mir klar, so nach den ersten Dingern, okay, das ist hier schon, der versucht hier schon Hauch französischer zu sein als so die restlichen Filme halt. Ja. Und ich weiß nicht, ich mochte das, dass er halt so ein bisschen so eine Fuck-You-Attitüde an den Tag legt, weil es sich für mich auch so angefühlt hat, als ist ihm ganz, ganz genau bewusst, was dadurch halt auch flöten geht. Das muss man ja auch sagen. Der Film ist ja humorlos und freudlos wie kein anderer.
Ja, ich hätte es halt auch, und das finde ich ist das größte mein größtes Problem mit Evil Dead Burn, dass die Deadites halt eine Aufgabe haben, eine Mission, diesen scheiß Dagger, wie so Rollenspielcharaktere, so die erste Fetch-Quest, die man bekommt, die so ein Tutorial darstellt. Also, dass die auf einmal eine Aufgabe haben und nicht einfach nur so, hier, ich guck mal, wie man die Leute verderben kann, ich guck mal, wo deren Schwachpunkte sind, ich will die ganze Familie vernichten, sondern, wo ist der Dagger? Und das ist halt schade, weil alle Stellen, die halt so ein bisschen so nach Tabubruch wirken, müssen sich dem auch unterordnen. Denn eigentlich, warum bringt der Vater den Hund sofort um? Warum wird der Hund nicht so instrumentalisiert, dass irgendjemand aus der Familie diesen Hund töten muss, den sie eigentlich mal geliebt haben? Dass sie sich, also niemand muss sich da ja auch gegen stellen, die sie am meisten geliebt hat. Außer die Mutter, der Vater, und das ist so unüberzeugend. Also niemand ist hier gezwungen, wirklich einen großen Verlust hinzunehmen. Weil alle verteidigen sich, also die Deadites sind halt gar nicht mehr so zynische, sadistische Arschlöcher, die alle gegeneinander ausspielen, sondern sie haben halt einfach, wie so Kleinkriminelle halt, einfach eine klare Mission. Oder wie so Heroinabhängige, die schnellstmöglich erfahren müssen, wo das Heroin versteckt ist, weil sonst gibt's kalten Turkey.
Ja. Ja, das hat mich nicht so sehr gestört. Tatsächlich fand ich es irgendwie mal ganz cool, dass die irgendwie so eine Art Aufgabe hatten. Oder was heißt ganz cool? Ich fand es halt mal was anderes, dass die eine Aufgabe hatten. Ja, auch wenn mir der Sinn nicht so ganz erschlossen war. Aber ich glaube, war es nicht auch in einem der Teile so, dass es auch darum ging, dass sie da die Seiten irgendwie, die letzten vernichten wollten oder irgendwie nicht zulassen wollten, dass die noch irgendwie mit vorgelesen oder nicht oder mit erscheinen oder so, oder dass die auch zu der Hütte kommen. Hey, I don't care, ist, wie gesagt, das war so ein Faktor, der hat mich da dann weniger belastet. Ich fand halt ein bisschen schade oder bedauerlich, dass es schon wieder keine richtigen Monster gab, so, ja, selbst, also ja, Rice hatte halt seinen
Mischmasch da am Ende. Ja, das fand ich auch schade, nicht mal der Hund war wirklich erkennen oder wirklich verändert, das fand ich auch schade.
Also, ja, das fand ich schon bei Rice so bedauerlich, weißt du, der hat da zwar seinen Mischmasch da am Ende gehabt, aber das war ja auch kurz nach dem Häcksler dann auch schon wieder erledigt, so. Und auch hier nur halt so menschenähnliche Viecher. Und das fand ich irgendwie kacke, so, das fand ich echt schade.
Auch keine Gegenstände, also warum gibt's keine?
Also das ist kacke.
Das, hä?
Kacke fand ich's nicht. Ich fand's schade, dass es keine Monster gab. Kacke fand ich dagegen was anderes. Okay. Kacke fand ich dagegen tatsächlich die digitalen Effekte, die sie dann teilweise auf die Details gelegt haben. Ja. Dass die so Bewegungsunschärfen oder sowas haben, da, um sich halt so ganz schnell zu bewegen. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das widerspricht dem Geiste der bisherigen Filme, obwohl ja auch Rise schon recht digital war. Aber nee, das fand ich nicht so cool. Also das fand ich echt tatsächlich mal einen zu sichtbaren digitalen Effekt, der mich echt gestört hat. Ja, und was man halt wirklich dem Film ankreiden kann, ist halt das Finale. Also erstmal, wie gesagt, ich konnte mit diesem Anteasen, ne? Ich konnte damit wirklich eine ganze Zeit lang cool leben, so. Aber ja, es war ja klar, dass es noch mal zu der Baustelle geht, wenn sie schon irgendwie so prominent in Szene gesetzt wird. Und ey, dann machst du wirklich gar nichts aus der Baustelle so. Also da holst du dann nur noch diesen einen Presslufthammer raus. Oh, nee. Ja, und dann, ja, ey, sorry, aber eine digitale Figur zu bearbeiten oder eine digitale Figur da überhaupt irgendwie zum großen Endgegner zu machen, weiß ich nicht.
Das check ich halt auch null. Also das würde ich bei sowas wie Controlling oder Insidious würde ich so sagen, ey, ja, ihr müsstet doch auch wissen, es funktioniert für niemanden, für euch doch auch nicht. Also, dass man da aber als Regisseur, dass Vanicek sich da denkt, ja, das hat ja mir funktioniert. Also wenn ich ins Kino gegangen wäre und das gesehen hätte, hätte ich gedacht, wow, geiler geht's nicht mehr.
Ja, also das muss ich echt sagen. Also dafür, dass der Film schon eigentlich auch schon meiner Ansicht nach, also so für mein Empfinden, eine gute Portion Schmerz vermittelt hat.
Oder ja, und halt auch eine gute Körperlichkeit. Also es war alles super glaubwürdig. Selbst dieses fünfmal in den Kopf schießen, wie es danach aussah, selbst da, obwohl man erkannt hat, das sind Effekte, aber dachte man, ja, so sieht's aus.
Oder was ich richtig cool fand, das war die an sich absurde Kussszene zwischen der Mutter und ihm. Aber wie sich da das Make-up, das richtige haptische Make-up, wie sich da das bewegt hat und so simuliert hat, dass sein Kiefer da so halbwegs zu sehen ist, so, das fand ich schon echt geil. Ja. Also das muss ich sagen, das waren gute Make-up-Arbeiten teilweise auch echt dabei so, ja. Aber dann, also wirklich, das war alles glaubhaft, ekelhaft und schmerzhaft über die wirklich fast gesamte Laufzeit des Films. Und dann haust du in den letzten 10 Minuten so einen CGI-Charakter raus, irgendwie, wo ich mir denke, ja, aber was ist denn an dem ekelhaft? Ey, das ist, den nehme ich doch einfach gar nicht ab, dass er da ist. So, ja, also was wollt ihr? Ihr macht so schöne Arbeit vorher und dann kommt ihr damit? Weiß ich nicht, ey.
Ja, das fand ich auch ein bisschen. Also es ist so dieses, ich finde ihn auch nicht scheiße, aber ich war halt frustriert, weil ich dachte, ey, es ist doch irgendwie, man weiß doch, was erwartet wird. Natürlich wird diese Gewalt erwartet, aber es wird doch auch mehr Irrsinn erwartet. Also es wird doch nicht so was Bodenständiges, Torture-Porn-artiges, sondern macht man eine größere Portion Irrsinn rein und nicht nur, ja, der Vater schießt ja dreimal mit der Pistole in den Kopf, mach irgendwie ein komisches Monster hin, lass den Hund irgendwie stranger aussehen, irgendwie.
Obwohl das mit dem Füller fand ich schon ziemlich geil.
Ja, also waren natürlich einzelne geile Elemente drin. Also ich fand auch geil, wie er dann nochmal in diesen Kopf reingedrückt wird und so, das ist deine Schuld. Ja. Leider hat die Szene keinen Raum zum Atmen bekommen, aber das war gut. Ja. Also das war halt auch wie bei Obsession, it's all your fault, wo sie den Kopf kaputt gehauen kriegt. Also so ähnlich hätte das ja sein können, aber da wird er da kurz reingedrückt, zur Seite geworfen und auch merkwürdiger Vergleich, aber es kam jetzt auch nach War 2, der neueste Film vom YRF Spy Universe raus. Und den habe ich.
Welcher?
Alpha. Und Alpha. Den habe ich direkt danach gesehen, nach Evil Dead Burn. Und da gibt's eine Prügelszene. Also in einem indischen Actionfilm gibt's eine Kampfsequenz in der Küche mit Kücheninstrumenten. Und ich dachte, wieso finde ich das denn jetzt gerade genauso intensiv wie Evil Dead Burn, obwohl es doch gar nicht so hart ist. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja gar keine Musik. Man hört nur die Leute und die Kampfgeräusche und Schränke knallen. Hat man bei Evil Dead Burn nicht gehört. Da ist überall Musik drüber gewesen. Also der oder Furious von den Zweikämpfen, von der Inszenierung her auch wenig. Außer, dass es halt mehr so Prawler-mäßig war. Aber warum Evil Dead Burn sich wirklich nicht traut, mal Szenen einfach stehen zu lassen oder mal zu atmen zu lassen. Also, und das mag jetzt auch ein bisschen absurd klingen, weil natürlich ist der Film schweinebrutal, aber was ist die neue Urangst, die man aus dem Film mit rausgenommen hat, wo man denkt, Mann, das wusste ich nicht, dass ich da auch verletzt werden könnte. Ich wollte nicht, dass ich das jemals erfahre. Ja, also auch das fehlt auch positiv formuliert, weil es wird halt nicht zu sehr übertrieben in dieser Gewalt und vieles ist ja auch wirklich einfach nur so auf die Leute einschlagen und natürlich hat auch Evil Dead Rise mit der Käsereibe massiv enttäuscht, gerade weil im selben Jahr noch Boy Kills World rauskam, der die Käsereibe viel schmerzhafter, viel effizienter eingesetzt hat, aber da war wirklich so eine Szene drin, wo man so dachte, krass, das ist irgendwie, das ist super unangenehm, aber hier, also vielleicht haben Leute Angst, in die Spülmaschine reinzufallen, aber bei allem anderen war, dachte ich so, ach Gott sei Dank, keine Sehne vom Fuß wird durchgeschnitten, keine Fingernägel werden rausgezogen, keine Augen oder so. Das mit dem Füller war schon so ein bisschen was, aber das ist halt auch nichts, was man aus Versehen passieren kann oder so.
Ja, also, aber nichtsdestotrotz, ich fand ja, das, die, also das mit dem Füller und auch da war's, das war ja mal ein Moment, der wirklich so ein bisschen italienisch zelebriert wurde. Ja. Da, wirklich, das hat mir echt weh getan. Ja. Also wirklich, die Vorstellung, das muss ich sagen, da ging's mir, da hatte ich kurz einen Tinnitus so gesehen, in imaginären so. Ja. Ne? Also ich fand, der hat schon ein paar echt harte. Und ich finde ihn insgesamt härter als Rice.
Ja, das
bei Rice
Fall.
Muss ich insgesamt, ja. Ich muss bei Rice ja wirklich, eine meiner größten Kritikpunkte an Rice ist ja, dass er mir nicht so viel Schmerzen vermittelt hat, wie jetzt zum Beispiel auch ein Evil Dead Burn. Und ein weiterer Kritikpunkt, ich muss auch sagen, ich fand schon, dass, auch wenn der Film so hektisch und so grell ist irgendwie, er die Räumlichkeit ein bisschen geiler ausgespielt hat als Rise. Mhm. Bei Rise hatte ich manchmal das Gefühl, dass da Szenen nebeneinander passieren und es registriert keiner, dass es nebeneinander ist, so, ja.
Ja, also Rise hat null Gespür für die Räumlichkeiten entstehen lassen. Also das war wirklich jämmerlich.
Ja, also das fand ich halt schade bei Rise so, ja, also wirklich. Und das hat jetzt Evil Dead Burn meiner Ansicht nach auch wieder besser gemacht. Deswegen, es hält sich so ein bisschen die Waage. Ich kann auf viele positive Dinge zurückblicken und natürlich aber sagen, dass die auf Kosten von anderen Dingen gehen und dadurch halt eine Menge andere negative Dinge erzeugen oder halt eben schon eine Menge negative Dinge vorhanden sind. Am Ende des Tages finde ich, es sind beides keine Totalausfälle, muss ich einfach so sagen, so. Ich kann aber halt mit Burn ein bisschen besser leben, auch wenn ich an denen wirklich berechtigte Kritikpunkte habe.
Ja, also Burn wäre auch der Film, den ich mir eher noch mal anschauen würde. Bei Evil Dead Rise null Bock, mir das noch mal anzutun, weil ich bin ja ein großer Fan von, wenn Horrorfilme so die Architektur des Raums geil ausnutzen. Und Rise hat das ja schon richtig verweigert eigentlich. Also wenn man 90 Minuten in der Wohnung verbringt, trotzdem nicht rafft, was ist wo, weil auf einmal kommt jemand durch die Tür und man denkt so, hey, ich dachte, du wärst 100 Meter weg. Du bist ja im Nachbarzimmer. Und dann sehe ich so, ach, das ist nicht mal ein Nachbarzimmer, das ist ein Durchgangszimmer und um die Ecke ist gar keine Wand. Und du hörst nichts oder kommst nicht mal und so. Das war bei Rise teilweise auch eher so, dass man wusste, der Raum existiert noch, weil wir waren ja bisher noch nicht im Badezimmer, wo man so denkt, ah, okay, im Badezimmer werden wir uns wahrscheinlich auch irgendwann noch mal aufhalten. Und die wenigen richtig geilen Kameramomente, die er hatte, lassen halt die anderen fehlenden oder kompetent, aber jetzt nicht hervorstechend inszenierten Momente auch ein bisschen stärker auffallen. Also diese Szene im Badezimmer, wo sie da hochgerissen wird und die Kamera so mit an die Decke hochfährt, geil.
Ja.
Aber das gibt passiert ein einziges Mal, dieser One-Take. Also das ist halt natürlich das große Problem, dass ich immer finde, man sollte den einzigen One-Take des Films nicht als Teaser veröffentlichen, sodass ich den schon 30 Mal vorher im Kino gesehen habe. Aber das ist.
Aber er ist schon gut gemacht.
Aber jetzt auch nicht mega gut. Also der ist okay, aber dass das technische Finesse-Stück des Films ist, das ist zu wenig, finde ich. Vielleicht bin ich da auch zu sehr verwöhnt.
Weiß ich nicht. Also da muss ich einmal verteidigend so ein bisschen einspringen. Ich fand es schon am Anfang cool, wie sie das am See gemacht haben. Die Szene mit dem Angelhaken und also mit den drei Angelhaken und so. Das fand ich cool. Dann aber auch die Übergänge, wie sie quasi aus dem Wasser wieder ins Boot kommen und so. Da war schon eine Menge cooler Stuff dabei. Also ich sag nicht, dass das alles die Neuerfindung von irgendeinem Kameratrick ist oder sowas. Ja, ne? Das möchte ich gar nicht behaupten. Aber ich fand, da war immer eine Menge drin. Also Vanicek gibt sich sehr lange Zeit, gibt sich sehr viel Mühe, da immer wieder was einzubauen, immer wieder was anzubieten, immer irgendwie einen Übergang zu schaffen, der nicht unbedingt standardmäßig ist und so, ja. Und das in der Badewanne zum Beispiel, auch fand ich einen coolen
Move. Ja, sah geil aus.
Ja? Ja, und ich finde, das ist nicht alles irgendwie die oberste Liga, aber sehr umfangreich und sehr viel davon, so dass es meiner Ansicht nach eben deutlich mehr ist inszenatorisch, was er anbietet, als zum Beispiel ein Cronin.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. Rise war, also je länger man drüber nachdenkt, war der eigentlich schon echt sehr enttäuschend.
Und ich meine, bei Cronin gab es auch coole Momente. Ich fand diesen Aufzugmoment schon ganz geil. So.
Ja, also natürlich sind da auch ein, zwei, aber es ist ja auch eine gewisse Messlatte und dass man so denkt, ja, waren zwei gute Momente drin. Vorher dachte man aber, ey, nach Evil Dead 2013, auf dem Level geht's weiter und dann kommt halt sowas.
Und? Ja, und das ist halt das Ding, ne? Und das muss ich halt auch sagen, der 2013er, das habe ich dann jetzt halt auch festgestellt, der hat die Messlatte für mich persönlich auch so hochgelegt, dass es da auch erstmal schwierig wird. Und ich meine, Vanitschek bietet ja letztendlich nicht viel mehr an als Härte, also noch mehr Härte. Ja, der hat nicht den Irrsinn oder der hat nicht die Anarchie von Raimi, der hat nicht den Humor so. Er hat ein bisschen Lore, er hat ein bisschen, sag ich mal, Hintergrund, der meiner Ansicht nach als Deadite-Nährboden auch funktioniert so oder zumindest legitim ist, ja, aber wenn man ehrlich ist, hat er ja als bietet er eigentlich nur Härte an, so, ja, und das ist dann halt nicht genug, um so gegen sowas wie Evil Dead das Remake anzukommen, weil den fand ich inszenatorisch besser, den fand ich von der Härte besser, da fand ich das Thema war besser eingearbeitet in das ganze Evil Dead, in den ganzen Evil Dead Kosmos so, also den fand ich halt einfach in allen Belangen richtig, richtig gut.
Ich auch, also der ist auch noch mal in meiner Gunst, also den will ich auch mal bald wieder mir angucken, weil schon echt stark. Und aber wo du die Angelhaken noch mal erwähnst, das auch nicht wirklich schlimm, aber warum kann die eine am Anfang Angelhaken über 200 Meter Entfernung irgendwo hinschießen? Der eine ist dann glühend, wenn man ihn anfasst, verbrennt man sich und dann die letzten 60 Minuten können die Deadites halt wieder gar nichts mehr. Also das ist auch alles so beliebig, was die können, was die für Fähigkeiten haben, weil das letzte Magische, was die Deadites in den letzten 60 Minuten machen, nachdem am Anfang Angelhaken geschossen werden, ist über ein Baustellenfunkgerät glasklar Musik abspielen. Das kann's doch nicht sein, ey. Also.
Aber glaubst du, aber ist für dich das, was, sag ich mal, immer wieder über den Boden entlang raucht zu irgendeinem Haus, das gleiche wie die, sag ich mal, Entitäten, die jeweilige Menschen besetzen?
Also weiß ich mach nicht, da tatsächlich aber diese immer so ein bisschen Angelhaken Unterschied. Kommen ja von der Frau, also sie kommen ja nicht von irgendeiner Entität oder so. Und sie kann ja auch das Wasser im See zum Kochen bringen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie das ist.
Aber wer soll es denn also, sonst sein? Aber kann halt auch sein, dass vier Deadites in sie reingefahren sind. Das ist ja irgendwie unklar, wie mächtig sie ist, wie viele Deadites da drin sind.
Ich weiß nicht, vielleicht, für mich verwirkt es immer so bei Tanz der Teufel, es gibt, diese eine große Entität.
Ja.
Und dann gibt es halt eben, also die aus dem Boden ausbricht, ja. Und die ist in der Lage, so eine Art, wie soll man sagen, Herrscher.
Oder vielleicht, irgendwie. Vielleicht auch, weil sie ist ja dann quasi auch wieder zum Leben erweckt worden, weil der Typ den Dolch auspackt, dass sie so am Anfang am stärksten sind. Also, dass sie quasi so 5 Minuten wie so ein Power, weißt du, wie diese, wenn du so ein Videospiel kurz unverwundbar bist.
So ein Buff.
Dass du so einen Buff hast, aber da kannst du quasi alles und das verbraucht sich dann so ein bisschen. Bist du, ja, weiß ich, also ich habe aber wirklich keine überzeugende Erklärung, außer natürlich, dass das wieder das Ding ist, wie beim Flash auch. Der ist super schnell, deswegen können die Filme das nicht einsetzen, weil dann würden die Filme nicht existieren. Deswegen vergisst man immer, dass der Flash irgendwas Krasses kann. Und hier muss man halt auch vergessen, dass sie eigentlich auch Angelhaken schießen können oder kochend heiß sein, sodass alle, die sie anfassen, sich verbrennen.
Also nur mal als Beispiel in Teil 1. Was hast du denn gedacht, hat den Baum bewegt?
Wind. Nee, weiß ich auch nicht. Ja, das ist eine gute Frage, was so die Wurzel von allem irgendwie so, oder auch was im wahrsten Sinne des Wortes diese Wurzel ist, die da einträgt, weil es kann ja auch nicht nur ein Baum, also es muss ja irgendwas sein, was so organisch mit allem verbunden ist irgendwie.
Genau, also ich glaube, es gibt halt so einen, ja, wie soll man sagen, Hive-Mind, eine Masterkraft, die dann halt immer so Anteile von sich in halt diese ganzen, in diese ganzen Leute und Wesen und Gegenstände schickt und so weiter. Also ich weiß nicht, bei Teil 2 kommt ja am Ende auch dieses Riesenmonster in diesem Strudel so. Das war für mich immer so die Repräsentation von, okay, da ist noch was abseits der anderen Dämonen. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ja. Aber gut.
Ja, sehen wir vielleicht noch.
Die,
Ja.
Die After-Credit-Scene oder sagen wir so, die Mid-Credit-Scene, die habe ich mir schon gedacht, ja, weil du siehst ja halt irgendwann mal dieses Treppengeländer und da hängt da nur noch dieser Stumpf. Ja. So, da habe ich mir gedacht, da kommt noch was. Ja, aber halt die After-Credit-Scene, da habe ich jetzt, da habe ich wirklich lange Zeit gedacht, dass die noch nicht mal von Vanicek selbst ist.
Also ja, aber haben sie in Interviews gesagt, dass er selber auch nicht so genau weiß, was das soll.
Ja, ja, also er hat sie dann, genau, er hat gesagt, er hat das dann halt gedreht, ja, weil er halt dadurch eben den Film davor drehen konnte, so wie er wollte. Ja. Und ja, dann hat er halt das auch noch gemacht. Aber ich peil's nicht ganz. Das nicht. Mädchen, wer war das Mädchen nochmal?
Das war die Tochter von der Besitzerin von der Leichenschauhaus.
Ja, also genau, von der Leichenschau, ja, von dem Leichenschauhaus, mhm, ja. Und dann steht da halt die Urne von Elli Bixler.
Ja.
Und aber noch von jemand anderem, ne? Da war noch ein Mann
das
daneben.
Weiß ich aber leider nicht, ja.
Ich glaube, Jonathan hieß der oder so, glaube ich. Aber da bin ich auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Das habe ich nicht schnell genug erkannt. So, ja. Oder sollte das die Asche? Nee, das ist ja
Quatsch. Nee, es war ihre Asche. Aber es ist unklar, wie, also dieses, also klar, die Polizei wird schon vieles gesehen haben, wenn da unter einem Dreck, wenn da unter einem Hexer 300 Kilo Menschenbrocken liegen, dann sagt man halt so, ja, okay, hier, da sind drei verschiedene DNA-Spuren, machen jede Uhr 100 Kilo rein, lass die Scheiße verbrennen. Aber warum diese Urne dann auch da in diesem Leichenschaus jetzt irgendwo steht und auch dabei dieser After-Credit-Scene hätte Elli, also in meiner Vorstellung guten Evil Dead hätte Elli eigentlich dieses Kind so manipulieren müssen, dass das Kind die Mutter umbringt oder die Mutter das Kind umbringt und sie dann die Person umbringt. Auch da gar keine Fallhöhe. Da wird halt dem Kind der Kopf abgeknackt und ja, Mommy's back. Und man denkt so, ja, okay, jetzt kommt aber erstmal Evil Dead Raws. Wir sprechen 2030 nochmal, ob du back bist oder nicht, weil die Einspielergebnisse sehen nämlich nicht so aus, als ob Elli wirklich back ist.
Ja, ja. Ist ein bisschen schade. Ja. Ich hätte gedacht, er macht ein bisschen mehr. Hier in Deutschland kann man sagen, dass das ganze Wochenende wohl echt nicht so stark war. Hm. Insgesamt sind wohl nur 800.000 Menschen ins Kino gegangen. Ja. Da war das Wetter wohl einfach zu gut.
Und man darf auch nicht selbst unterschätzen, eine FSK 18 Freigabe. Also in Berlin läuft dann kein sogenannten Arthouse-Kino. Der läuft nur Multiplex. Also York oder so zeigt nicht. Also der,
weil er ab 18 ist?
Ich nehme es mal stark an. Ja, ab 18 ist halt Schmuddelfilm. Schon schlimm genug, ja, dass sie Obsession und Backrooms zeigen mussten.
Ja, aber ist halt dann schon auch Gütesiegel für eben die entsprechenden Fans, ne?
Ja, also ja, klar.
Wenn er jetzt auf 16 gewesen wäre, hätte ich mich auch ein bisschen gewundert. Ja, so, ne?
Wie The Mummy. diese Zurückstufung. Gibt's was Demütigenderes? Stell dir mal vor, deine ganze Pressetour besteht daraus, dass du den krassesten Film aller Zeit gemacht hast. Dann stuft ihn Deutschland zurück. Ist nicht hart genug. Ja, nee, mit Cronin, also den habe ich echt gefressen. Dreimal so eine Scheiße abgeliefert.
Was wir jetzt auch echt gefressen haben, ist Zeit, ne?
So, nämlich. Ja, aber es ging smooth rein. Wollen wir zum Abschluss noch ein persönliches Ranking der Evil Dead-Reihen alle 6 Filme vornehmen? Weil ich finde nämlich, dass es vorne richtig, richtig ätzende Entscheidungen werden.
Ja, ich muss sagen, nee, werden sie nicht.
Okay.
Auf Platz 1
wäre für mich immer von hinten schlechtester.
Von hinten?
Ja, ja.
Schlechtester bislang Rise.
Wo hast du denn Spannungsdramaturgie gelernt bei Wacinek?
Ja, okay. Okay, schlechtester für mich ist bislang Rise, wobei schlecht auch ist natürlich Quatsch.
Ja, lass abwechselnd, also bei mir auch Rise.
Dann kommt Burn.
Mir auch.
Ja, dann kommt Army of Darkness.
Oh, okay. Da kommt bei mir Evil Dead.
Welche?
Der erste.
Der erste. Nee, der kommt bei mir auf der 4.
Ja, bei mir auch. Bei Evil Dead, Army of Darkness hast du auf der 4. Du hast Rise.
6, und dann genau, Burn. Ich habe Army of Darkness, genau. Army of Darkness habe ich auf der 4.
Ja.
Dann kommt Evil Dead auf der 3, okay, also das Original, der erste.
Okay. Ja.
Dann kommt das Remake auf der 2 und dann kommt auf Platz 1 kommt Teil 2.
Okay. Bei mir kommt auf, also Rise, Burn, Evil Dead, dann Evil Dead 2 und dann wird's halt eng zwischen Evil Dead Remake und Army of Darkness. Ich dachte, bei dir wär's so ähnlich, weil ich es halt super schwierig finde, zwischen Army of Darkness und Evil Dead Remake zu entscheiden. Und ich würde sagen, Evil Dead Remake auf 2, Army of Darkness auf 1, aber auch nur, weil ich Army of Darkness uniker finde als Evil Dead Remake, weil der würde auch, also wenn das Evil Dead Remake nicht Deadites wären, sondern irgendwelche Dämonenmonster oder so, wäre es ja trotzdem derselbe Film, nahezu. Also ja, der profitiert nicht so stark von diesem Evil Dead Ding. Und deswegen, und Army of Darkness Premium.
Ja.
Und die erste Staffel der Serie würde ich fast noch oben drüber packen.
Ja, die erste Staffel, also die Serie, ich meine, eigentlich, sie existiert irgendwo daneben, ne?
Ja, aber die ist eigentlich
auch ziemlich weit hoch einzusetzen. Ja. Also ich würde die auch zwischen Remake und Tanz der Teufel 2 irgendwie packen, so. Ja. Aber ja, also ich weiß nicht, ich finde halt, Tanz der Teufel 2 hat für mich die wirklich hervorragendste Mischung aus, der ist noch irgendwie unheimlich und der ist noch irgendwie fies. Und er ist auf der anderen Seite auch echt funny und echt irre so, ja. Ja. Also ich mag da hier die gesamte Mischung. Ich finde auch Campbell war selten besser als Ash.
Ja.
So, ich fand, der dritte hat immer für mich das Problem gehabt, dass Ash zu cool irgendwie eine Runde war und Raimi auch ein bisschen über seine Verhältnisse da getrickst hat. So, ich fand immer ein bisschen schade, dass so viel dann auch eher so, naja, komm, drück mir mal ein Auge zu, Effekt hatte, so, weißt du?
Ja, stimmt schon. Und ich hab die jetzt auch nach Rewatchability, weil natürlich ist der erste Evil Dead auch ein klassischer Meilenstein, aber ich weiß ihn eher so für alles, was er getan hat, zu schätzen, als dass ich jetzt denke, oh, den könnte ich jetzt dreimal hintereinander mir angucken.
Ja, aber wenn du dann mal zum Vergleich nimmst, zum Beispiel Freitag der 13., so der erste,
ja,
dann ist Evil Dead bei mir, also den ersten Evil Dead, den finde ich dann noch echt immer noch eine ganze Ecke unterhaltsamer und auch visuell beeindruckender.
Ja, ja.
Und auch eben das, was Raimi ja wirklich kann, dieses Ausnutzen des Raumes, das ist ja wirklich immer wieder ganz toll.
Ja.
So, ja.
So, apropos Ausnutzen des Raumes, du wirst doch jetzt mal gucken, wie die Franzosen den Strafraum von der anderen Mannschaft.
Ich habe jetzt extra schon die ganze Zeit nicht irgendwie halbwegs mit dem linken Auge oder so, mit dem rechten Auge irgendwo drauf Ergebnisse geschmult oder so.
Ach, spielen die seit 9?
Die spielen seit 9, ja.
Ach so, ich dachte, sie fangen 21:30 an, weil wir haben jetzt ungefähr 21:30, aber dann darfst du schnell abmoderieren. Ich glaube, da
haben
57% der Zuhörenden Verständnis für.
Ja, und du willst ja jetzt auch los, hast du gesagt.
Absolut, ne? Ja. Ein Stadion muss ich noch. Ich glaube, die spielen hier im Olympiastadion.
Ja, dann hoffe ich, dass wir euch trotzdem zu zweit eine wundervolle Spielzeit bereiten konnten. Mit knapp, wir sind schon weiter. Wir haben schon
mit Verlängerung.
Krass. Ja, es ist immer wieder erstaunlich. Auch zu zweit geht's dann doch irgendwie über die volle Distanz.
Ja.
Schreibt uns gerne überall, wo es möglich ist. Folgt uns gerne überall, wo es möglich ist. Kontaktiert uns gerne da, wo es möglich ist. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn dann auch hoffentlich André wieder gesund und munter ist.
So sieht's aus.
Bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Kino oder eben bei allen möglichen Filmen, die euch reinzieht.
Tschüss.